Hallo, liebe Leute. Etwas lauter noch, ja, kann es sein. Liebe Leute, liebes konsumierendes Volk, das ihr an den Podcast-Geräten sitzt oder vielleicht gerade draußen spazieren geht, während ihr euch dieses Programm hier zu Gemüte führt. Dieses ist also kein Jux-Programm hier, sondern hier ist wirklich ein politisches Programm, womit ich beabsichtige, die ganze Welt umzuwälzen. Und das sage ich, um hier den Einstieg richtig zu schaffen, um wirklich auch nicht zu klein meinen Maßstab hier anzusetzen, meinen Blick auf mich selbst und meine Verortung in der Welt. Da will ich keine Kompromisse eingehen, was mir jetzt nochmal klar wurde, gerade in der Auseinandersetzung mit anderen Konkurrenz-Podcasts. Ja, leider ist es so, in der heutigen marktwirtschaftlichen Welt, da ist jeder und alles ein Konkurrent für mich. So bin ich eben geprägt, erzogen durch diese autoritäre Gesellschaft des Marktradikalismus, des Extremismus, der Vernichtungskonkurrenz. Aber das ist ja nicht stimmt, das ist ja normal. Nun müssen wir diese Gesellschaft überwinden und dabei wiederum autoritär zu Werke gehen. Da sonst wohl das Scheitern mit einprogrammiert ist. Und dieses Programm, ein solches läppisches Programm, könnte ich natürlich nicht unterschreiben, sondern nur ein wahrhaft revolutionäres, wo der Erfolg zumindest anvisiert wird. Genau, diese Konkurrenz-Podcaster, über die werde ich nachher noch das ein oder andere Wort verlieren und nicht die aller wohlwollendsten Worte, hoffentlich, wenn mir mein Mut überhaupt gestattet, so wagemutig diese anderen Ideologen, diese fehlgeleiteten liberalen, links angehauchten Ideologen da zu konterkarieren. Aber das ist auch das Problem, dass man sich ja nie wirklich traut, offen rauszusprechen. Und nicht nur heute, sondern wahrscheinlich auch im Sozialismus das Hauptproblem, was ich so gedacht habe über die Sowjetunion und die DDR, wo ich auch noch nicht so gebildet bin in der Geschichte, aber ist ja auch egal. Es geht auch um dieses anti-intellektuelle Ressentiment, wie ich in Folge 107 sagte, ja, ich bin schon so krank, ich kotze einfach da meine Meinung rein. In Folge 100 zum Beispiel, da pisse ich dem Sozialismus ans Bein und werfe dem vor, was da in der Gesundheitspolitik falsch gelaufen ist. Die DDR impfte so viel. Und einfach nur, um zu zeigen, dass sie überlegen war, aber ohne groß auf den medizinischen Nutzen von Impfung zu schauen. Und so leitete ich daraus generell diese Kritik am Gesundheitsteilnehmer im Sozialismus ab, dass der Mensch dadurch den sozialistischen Staat in Beschlag genommen wird und gesagt wird, du musst doch gesund sein, um den Fortschritt der Menschheit zu symbolisieren. Das sind etwas weit hergeholte theoretische Überlegungen, aber für mich ganz normal, vor allem aus dieser Perspektive, dass ich ja auch schon so krank oder so kaputt gemacht bin durchs heutige Lohnsystem. Ja, also dass ich auch gar nicht mehr in der Lage bin, richtig kohärent zu denken oder mich zu bilden oder eine wirkliche Vorarbeit zu leisten für einen Podcast, wo ich dann sagen würde, so und so war das, ist die Gesundheitspolitik, die Gesundheitsideologie einzuschätzen im Vergleich zwischen BRD und DDR. Naja, da bezog ich mich eben nur auf dieses Buch, das ich damals in Folge 61 oder 62 oder 60 vorlas, von Bert Egan über Impfungen, wo das auch vorkam, nur am Rande. Aber das ist ja ein kleineres Thema. Ist ja auch nicht das Thema mit dem Sozialismus, den ich ja eigentlich unterstütze. Aber darauf komme ich hier, weil das genau ein ganz zentraler Programmpunkt nämlich von mir ist. Die eigene Krankheit zulassen und auch ausdrücken und auch stolz darauf sein, sagen, ja, wir alle sind krank, aber nur wenige können sich so eingestehen und so offen raussprechen und sagen, nee, ich komme nicht mehr zurecht in diesem System. Es muss jetzt wenn auch mit Gewalt, umgewälzt werden, aber ansonsten wird mir weiterhin immer jeden Tag diese Gewalt angetan und anderen, klar, wird noch viel schlimmere Gewalt angetan. Ich habe immer noch einen Job, habe immer noch eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Wohlstand, aber trotzdem bin ich ja so versklavt in diesem Lohnsklavereisystem. Ja, und da darf ich stolz sein und sagen, ja, das ist ja auch nicht Schlimmes. Man kann es versuchen, sich trotzdem ein bisschen zu zügeln, disziplinieren, Bildungsarbeit zu leisten, marxistisch zu lesen oder sich zu organisieren. Wie ich jetzt auch mich organisierte in der DKP erst diese Woche. Und da kann ich liebe Grüße rausschicken an meine zukünftigen Genossen. Das war sehr schön. Zum einen war ich da auf der Friedensdemo am 6. August in Stuttgart wegen dem Atombombenabwurf über Hiroshima, der sich da zum 77. Mal jährte. Ja, das hat mir auf jeden Fall gefallen, da die Flyer auszuteilen, ein bisschen mit den Leuten zu reden. Der eine Typ auf der Königstraße war ein bisschen suspekt, weil er eine Kette mit dem Reichsadler hatte. Und das finde ich einfach so schön zu schauen. Ja, in den Medien, da geht es so her, distanziert man sich von den Nazis, aber im Volk ist die Nazi-Ideologie doch noch verankert. Und vor allem jetzt in diesem Krieg mit der Ukraine, wo man ja direkt Faschisten unterstützt, direkt sagt, jawohl, diese Ukrainer, die sich da noch positiv auf die Geschichte im Zweiten Weltkrieg, auf den Kampf an der Seite von Hitler-Deutschland beziehen gegen die Sowjetunion, die unterstützen wir Deutschen, wir BRD-Deutschen jetzt wieder mit Waffen. Und so ist es also richtig, die BRD als den Nachfolgestaat des Nazi-Deutschlands zu sehen, generell den US-geführten Imperialismus als Faschismus zu bezeichnen, wie ich es in Folge 88 tat, glaube ich, oder 89. Ja, ist einfach grundrichtig. Aber ja, dazu kommen wir dann vielleicht auch später. Jetzt gehen wir nicht auf den Krieg ein, sondern nur diese Atomwaffen. Das fand ich schon sehr gut. Aber eben diese Gegenüberstellung, diese Konfrontation, da war eben dieses Publikum Samstagnachmittag, das da auf der Königstraße ein bisschen einkauft, konsumwütig. Und da konnte man aber trotzdem viele ansprechen. Und interessant war, was dann nämlich diesen Dienstag bei der nachbereitenden Parteisitzung dann gesagt wurde, dass jetzt niemand wirklich uns wegen den Flyern oder unseren Positionen dumm anmacht oder sagen würde, ja, das ist ja ganz weit weggeholt. Also ja, es ging in dem Flyer auch nicht nur um Atomwaffen, sondern klar, das wurde erwähnt, dass die in Büchel stationiert sind in Rheinland-Pfalz und deutsche Piloten, die im Ernstfall ausfliegen würden, das ist die nukleare Teilhabe der BRD. Die teilhabt an dieser Potenz, der größte Phallus der USA, diese Wunderwaffe, dass sie da auch ein bisschen teilhaben darf. Aber das andere ist ja, in Stuttgart ist dieses EUCOM, dieses Organisationszentrum der US-Streitkräfte für ganz Europa, das auch Russland mit einschließt im Krisenfall. Also würden hier auch die Bomben auf Russland gesteuert werden von Stuttgart aus. Und das andere von Möhringen ist ganz Afrika unterworfen, praktisch unter die Macht der US-Streitkräfte. Da werden die koordiniert. Naja, das sind 110.000 US-Soldaten, die von dort irgendwie kommandiert werden. Wahrscheinlich jetzt, ja, wurden auch noch mehr nach Europa verlegt im Zuge der Truppenverlegung. Naja, egal. Also, ja, das stand da eben auch noch auf dem Plan. Und das fand ich so interessant, was bei der Parteisitzung dann gesagt wird. Ja, keiner ist doch wirklich auf uns zugegangen und gesagt, ihr spinnt ja komplett, die NATO schützt uns, sondern mir ist dann nur einer begegnet, der tatsächlich das sagte ganz am Anfang, sagte er mir, ja, ich bin froh, dass es die NATO gibt. Aber dann wollte ich schon eine Nachfrage zur Nachfrage ansetzen und in die Diskussion verwickeln, aber er ist einfach weggegangen. Das war der Einzige, der wirklich so einfach die Konfrontation völlig vermieden hat und weggegangen ist. Ich war dann auch nicht so, dass ich viel mit den Leuten diskutierte. Das war jetzt mein erster Einsatz als Parteisoldat, was ja schön war. Aber ja, andere ältere Genossen hatten da natürlich schon mehr Erfahrung, haben die Leute auch mehr dann reinziehen können in so Gespräche. Aber ich fand es trotzdem wunderbar, das zu sehen. Und dieser Mann war also wirklich der Einzige, der mir klar gesagt hat, ich bin so froh, die NATO, die beschützt mich. Und das liefert den Bezug auch zu dieser Pimmeltheorie, die wollte ich auch noch mal kurz aufgreifen, aber weil es ist eben dieser Gedanke, ja, die USA haben den größten Pimmel und ich als deutscher Kleinbürger profitiere davon. Die schützen mich, die reiben auch mich, die tun auch mir Gutes. Das glaubt der ganz wichtige Gedanke. Es ist auch wichtig, das ins Lächerliche zu ziehen, weil ja, ich hab keinen Bock oder es ist grundsätzlich falsch, zu versuchen anzudocken an dieser halbfaschistischen Medienlandschaft und da irgendwie versuchen anschlussfähig zu sein. Das ist genau auch das, was ich diesen Konkurrenzpodcasten Stefan und Wolfgang vorwerfe, auf die ich vielleicht später nochmal eindresche. Aber bleiben wir erst nochmal hier. Also diese Pimmeltheorie, genau. Dieser Mann, der fühlte sich gepampert vom amerikanischen Pimmel. Und ja, aber so auch mein Bruder, so auch, klar, ist es immer wieder die Frage, er sagte mir dann, ja, aber es ist doch unrealistisch, dass die USA da jetzt komplett ihre Atomwaffen vernichten. Was soll da eine realistische Forderung sein? Und ja, so, ja, grundsätzlich schon richtig, aber die USA könnten ja trotzdem Abrüstungsangebote machen an Russland und China, da zu einer geregelten Kontrolle kommen. Fakt ist einfach, dass sie diese größte Potenz, diese größte Weltmacht sind und da gnadenlos immer weiter ihre Waffenarsenale einsetzen und sogar mit nuklearem Krieg drohen. Ganz offen war das ja die Doktrin der US-Militärs oder eines US-Generals, der das im Kongress aussagte. Ja, er ist für einen flexiblen Einsatz von Nuklearwaffen, flexiblen Erstschlag. Das also heute ganz normalisiert, was im Kalten Krieg sowohl noch nicht denkbar war, aber wir leben jetzt in dieser Zeit, wo das ganz normal ist, zu sagen, wir machen Europa zum Schlachtfeld, jawohl, und die ganze transatlantische ja, Medienbourgeoisie schreit Hurra natürlich, weil sie im Ernstfall noch entkommen könnten, oder das zumindest glauben. Aber Europa wird dann eben ja, geopfert, ist für die USA vielleicht sowieso besser, da einen aufstrebenden Konkurrenten loszuwerden. Ja, also es ist eine schwierige Zeit, das US-Imperium ist im Niedergang, aber klar, so niedergehende Giganten werden dann nochmal ausschlagen. Das ist eine sehr gefährliche Zeit, eine sehr aggressive Zeit und deshalb sehr wichtig, ideologisch klar zu denken und zu denken, auf welche Seite stelle ich mich? Will ich mich wirklich in diese halbfaschistische BRD-Jauche hineinbegeben und da auch noch meinen Scheiß dazugeben und sagen, ja, man muss differenzieren, beide Seiten oder das ist ganz klar ein Angriffskrieg? Nein. Es ist ein Angriffskrieg, ja, das schon, aber wie der eine auf der Parteisitzung dann sagte, das leuchtete mir dann auch ein, obwohl ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht hatte, dass er sagt, ja, er freut sich auch über russische Erfolge jetzt in der Ukraine. Für ihn ist es ja ganz klar, es ist nicht schön, dass Leute da sterben, aber der Krieg war so provoziert, ganz klar vom Westen, von dem gewalttätigen Putsch auf dem Maidan, die demokratische Regierung gestürzt hat. Jetzt ja, eine Regierung, die offen Faschisten sponsert. Regierung Zelensky. Also ja, was will man da machen? Man muss sich irgendwie entscheiden und es ist dann, dachte ich, doch, ja, doch richtig, obwohl ich mich davor vielleicht noch nicht getraut hatte, so darüber nachzudenken, aber doch, man kann sich durchaus freuen über militärische Erfolge der Russen und sagen, wir müssen zum Ende des Krieges kommen. Ja, umso besser. Und es ist einfach sowas von lächerlich zu sagen. Die Ukraine, die territoriale Integrität muss gewahrt werden. Das ist so ein Schwachsinn, das ist Ergebnis eines nicht erfolgreichen politischen Denkens. Das schlimmste Nazi-Gift, wie Hacks schrieb, ist eben die Unfähigkeit, politisch zu denken. Und es ist auch hier, da sagt man sich, ja, da überfällt ein Land ein anderes, also muss es doch ganz klar sein. Genau, wir wollen nicht mehr viel nachdenken. Das mit den Nazis traumatisiert halt auch so ein ganzes Jahrhundert vielleicht, oder Deutschland jetzt im nachfolgenden Jahrhundert, dass sie darüber nicht mehr nachdenken wollen, über diese Schuld, die nicht in diesen 12 Jahren so unbedingt steckt, sondern in dem ganzen Nachgang, in der Tatsache, dass sich unser Wohlstand danach eben dann auf den Nazi-Verbrechen aufbaut und auf diesem Kapital, das sich vererbt. Da kommt die Pimmeltheorie nämlich ins Spiel. Das ist ja das Wichtige, das Kapital, das sich so vererbt. Ach, das muss ich gleich nochmal aufgreifen. Aber ja, ach, mein Hund liegt hier unten am Schreibtisch, der liegt mir ein bisschen im Weg. Sally, bisschen darüber, gell? Ja. Also, ja, genau, und das war der Kassenwart, der da abkassiert, der Parteigenosse, der dann diese Position vertreten hat. Ja, es wäre gut, oder ja, er zumindest stellt sich auf diese Position und ich kann es auch nur sagen, jetzt im Nachgang, ja. Was ich verfolge und empfehlen kann, ist dieser Telegram-Kanal von Nikita Gerasimov und er berichtet so zwei, dreimal die Woche von den neuesten Entwicklungen an der Front, nicht nur von Russland, sondern auch sehr interessant über die ganzen internationalen Konflikte, die sich jetzt noch entspinnen im Schatten davon. Aserbaidschan, China, Taiwan, Israel und ja, irgendwas Gast noch in Europa. Kosovo, genau. Ja, das ist auch sehr interessant. Und da sieht man, wie dieser Journalist Nikita Gerasimov irgendwie diesen Blick für den Weitwinkel, für das größere Panorama, für das, was sich dahinter noch abspielt, jetzt das geschickt ist, dass die Weltöffentlichkeit an einen Punkt guckt und dass man dann woanders schnell mal noch andere Kriege führen kann. Aber ja, das ist sehr schön und da dachte ich jetzt auch, ja, warum nicht? Also, ich habe es bisher immer so mit. Vielleicht noch mit dieser Neutralität beachtet und gedacht, ja, es ist natürlich nicht schön, wenn da die Ukrainer sterben, aber ja, sie werden eben von Zelensky und von unseren Politikern da reingetrieben. Ihnen wird gesagt, das ist das moralisch Richtige, die Ukraine zu verteidigen. Diese Ukraine, die eben nur durch Lenin ins Werk gerufen wurde, 1922 bei Gründung der Sowjetunion, hat er einen Teil von Westrussland da abgetreten an die Ukraine und erst seitdem war sie so groß. Deshalb sagt Putin ja völlig zu Recht, ja. Wenn die Ukraine von Dekommunisierung sprechen, also so wie die Russen die Ukraine denazifizieren wollen, will das ukrainische profaschistische Regime die Ukraine also dekommunisieren. Und Putin sagt dann aber, ja, aber da müssen sie sich auch im Klaren darüber sein, was das heißen würde. Also das heißt, dieser ganze Ostteil der Ukraine fällt dann einfach weg, weil der kam ja durch Lenin, durch die Gründung der Sowjetunion damals hinzu. Und ja, das finde ich einen guten Kompromiss, sag mal, Denazifizierung und Dekommunisierung einfach so irgendwie da. Aber ja, wie auch immer, das ist nicht mein Punkt. Trotzdem will ich mich ja nicht einseitig auf die Seite Putins stellen. Auch er sicher ist kein Anti-Imperialist, wie Matthias Bröckers schreibt, aber er ist eben auch kein Imperialist, wie unsere Parteizeitung, die Unsere Zeit schreibt. Das war ein sehr schöner Artikel, den könnte ich vielleicht auch vorlesen, aber der Grundtenor ist ganz klar. Imperialismus ist dieser Begriff von Lenin, der Kapitalismus in seiner höchsten Entwicklungsstufe und den Widerspruch, den wir heute haben, ist einfach zwischen dem niedergehenden US-Imperium, seinen angeschlossenen Regimes, Vasallenstaaten in Europa, Australien, Japan und auf der anderen Seite aufstrebenden Mächten wie China, die sogar noch sozialistisch regiert sind, wenn auch mit marktwirtschaftlicher, ökonomischer Basis. Und aber dann auch Ländern wie Russland, die laut dem Autor dieses Artikels noch in so einer Art Übergangsphase sind, die also ja noch nicht wirklich angekommen sind im Kapitalismus oder noch nicht in diesem Raubtierkapitalismus, der dann in den 90ern übergeschüttet werden sollte, wegen mit Jelzin. Und jetzt aber Putin, der dagegen ja gewählt wurde, gegen dieses Chaos und die Anarchie, die dann ausgebrochen ist oder wie wir gelesen haben. Um 10 Jahre ist die Lebenserwartung gefallen, weil die Männer einfach so ja, kaputt gemacht waren oder arbeitslos, dann verächtlich gemacht, an den Rand der Gesellschaft gedrängt und dann vielleicht nur noch Trost im Alkohol gefunden haben. Und das sind also die Folgen dieser Konterrevolution von 1989, dass die östlichen Macker dann einfach 10 Jahre früher sterben, weil sie so beherrscht waren. Aber ja, dann. Genau, das sehen die Russen also sehr genau, dass das eine sehr schlechte Entscheidung damals war, von Gorbatschow die DDR so abzutreten, diese Perestroika und Glasnost auszurufen. Und deshalb ist er so verhasst, sogar noch verhasster als Jelzin, obwohl unter dem ja damals die Anarchie irgendwie so ausgebrochen ist in den 90er Jahren. Aber okay. Jetzt wählen sie also deshalb dann Putin. Und der, ob er jetzt ein lupenreiner Demokrat ist, ist ja sowieso nicht meine Frage, sondern. Die Frage, wie steht er zum Sozialismus? Und ja, da ist es eben so, dass er kein Sozialist ist, aber er managt dieses Land noch so in der Übergangsphase. Und es gibt auch weiterhin sozialistische Elemente, viel Staatseigentum beim Wohnen zum Beispiel, obwohl das auch ambivalent ist. Auch gesagt wird, ja, werden dann aber die Wohnhäuser gar nicht richtig gewartet. Die Eingangsbereiche sind so trostlos, weil niemand eben zuständig ist. Aber das ist trotzdem. Ja, noch ein sozialistisches Element, trotzdem noch was Gutes, dass das irgendwie im Gemeindeeigentum ist, die ganzen Wohnhäuser oder sehr viele davon, einfach irgendwie in städtischem, kommunalen Eigentum. Und ja, es ist so im Übergang. Ich mache kurz nochmal eine Pause, um diesen Artikel zu suchen. Ja, hier habe ich ihn, aus der Unsere Zeit vom 5. August Diesen Artikel kann ich vielleicht ganz kurz vorlesen. Hier, ja. Russland sei eine imperialistische Macht, hört man sogar von Kommunisten. Selten macht man sich viel Arbeit mit Beweisen. Es reicht der Hinweis auf Wladimir Iljitsch Lenins Imperialismustheorie. Diese widerspiegelt aber die Verhältnisse zur Zeit des Ersten Weltkriegs und muss auf die heutigen globalen Macht- und Herrschaftsverhältnisse angewandt werden. Gibt es heute unabhängige imperialistische Staaten, die nicht zum US-geführten Westen mit seinem Anspruch auf Weltherrschaft gehören? Ich meine nein. Der Konflikt des Westens mit Russland und im Übrigen ja auch mit China beruht auf der Weigerung dieser beiden Länder, sich dem imperialistischen Westen unterzuordnen. Domenico Losurdo folgend sieht Andreas Wehr diesen Konflikt als Teil des Nord-Süd-Konflikts zwischen westlichem Vormachtstreben und aufstrebenden Schwellenländern. Die staatliche Interessenvertretung der aggressivsten Teile des spekulativen Großkapitals sind heute die USA, deren Politik auch deswegen global ausgerichtet ist, weil sie nicht nur das Interesse des US-Kapitals vertreten, sondern eben das des globalen Kapitals aller Länder. Auch das russische Finanz- und Spekulationskapital sieht in den USA seine Interessenvertretung. Ausdruck und Folge davon ist, dass die weiteren imperialistischen Länder den USA vollkommen und unterwürfig folgen. Es gibt nur noch einzelne und zeitweise Versuche, eigene imperialistische Interessen zu verfolgen oder mit den USA um die Führung zu konkurrieren. So versuchte die EU unter anderem mit der Einführung des Euro und der Lissabon-Strategie führende Wirtschaftsmacht auf dem Planeten zu werden. Die USA haben darauf reagiert und mittels ihrer Dienste und Stiftungen ein Teil der Politelite Europas ausgetauscht. Losurdo spricht davon, dass Russland mit Wladimir Putin die neoliberale Kontrolle, die Boris Jelzin akzeptiert hatte, abgeschüttelt hat. Warum unterwirft es sich nicht wie Europa? Es könnte doch wie die Europäer kalkulieren, dass sich mit den USA die imperialistischen Interessen besser umsetzen lassen als gegen sie. Warum macht es eine eigenständige Politik? Könnte es sein, dass Russland noch immer ein Gesellschaftssystem im Übergang ist, der Kapitalismus in Russland nicht vollständig gesiegt hat? Putin hat einen großen staatlichen Sektor inklusive der Rüstungsindustrie wiederhergestellt. Es gibt noch etliche Gesetze aus der Zeit der Sowjetunion, zum Beispiel im Arbeits- und Eigentumsrecht. Privatbesitz an Grund und Boden ist stark eingeschränkt. Es gibt eine starke kommunistische Partei, die Mitgliederstärkste Europas, die beim Ukraine-Krieg nicht von einem zwischenimperialistischen Konflikt spricht. Genau. Im Wahlergebnis, glaube ich, sogar bei 30% etwa. Wenn Russland eine Gesellschaft im Übergang ist und noch keine gefestigte kapitalistische Gesellschaft, dann ist auch noch nicht ausgemacht, wo der Übergang letztlich hingeht. Und in diesem Lichte muss man das Bündnis mit China sehen. Russland belebt seine Beziehungen zu Kuba wieder und hilft Venezuela, hilft Nicaragua, wendet sich also mehr und mehr dem antiimperialistischen Lager zu. Die dritte Welt schaut mit großer Hoffnung auf den Block um Russland und China und ihr Projekt der multipolaren Weltordnung. Zu guter Letzt, Präsident Putin hat im Dialog mit dem Vorsitzenden der KPRF, der Kommunistischen Partei Russlands, Gennadi Zyuganov, Anfang Juli geäußert: Was die sozialistische Idee betrifft, so gibt es in ihr nichts Schlechtes. In einigen Ländern wird sie umgesetzt. Sie hängt zusammen und ist verflochten mit marktförmigen Formen der Regulierung und funktioniert echt effektiv. Was die Beteiligung des Staates betrifft, so ist auch hier die Frage, wo in welchem Umfang der Staat beteiligt sein muss, in welcher Form, wie der Staat seine Tätigkeit im Bereich der Ökonomie regeln muss. Nun, das werden wir alle zweifellos im Laufe von Diskussionen und Auseinandersetzungen lösen und ich gehe davon aus, dass wir bei einem Verständnis dafür, was die Hauptsache ist, die Interessen der Menschen, des Landes, diese Lösung finden werden. Zitat Ende. Spricht so ein Führer eines imperialistischen Landes? Ja, das war dieser Artikel. Man muss Putin auch nicht so glorifizieren. Was der Autor hier nicht tut, sondern einfach das zitiert. Das fand ich auch sehr schön, dieses Zitat von Putin, dass er sich sogar also positiv zum Sozialismus bekennt und sagt, es gibt in dieser Idee überhaupt nichts Schlechtes, sondern das muss sich halt herauskristallisieren. Es wird vielleicht viel länger dauern, als Lenin damals dachte. Jetzt sind wir schon im nächsten Jahrhundert und müssen immer noch Diskussionen führen, immer noch uns klar werden, wie muss der Staat eigentlich beteiligt sein, wie ist das die Verflechtung der Marktwirtschaft da drin, wie China eben zeigt, wie man da trotzdem den Turbokapitalismus anschalten kann und trotzdem noch als KP die Kontrolle behält oben drüber. Ja, das wird rauszufinden sein, aber grundsätzlich bekennt sich Putin sogar zum Sozialismus. Und ein bisschen kritisch finde ich nur, was er schreibt, die dritte Welt, ob die so, ja, davon viel zu erhoffen hat von China. In Russland ist eben die Frage, wie es auch hieß bei der Parteisitzung, da schauen die proletarischen Kräfte, unsere Genossen aus Südamerika, dann auch eher kritisch auf China und sagen, es ist ja für uns nicht so der Unterschied, ob wir jetzt von der chinesischen Bourgeoisie oder von der amerikanischen irgendwie ausgebeutet werden. Aber ja, das sind Fragen, sind interessante Fragen und dieser Artikel hat einfach nur diese Frage geklärt. Russland ist also definitiv kein imperialistisches Land, obwohl es vielleicht auch Elemente davon hat, nach den Definitionen von Lenin. Aber der Hauptwiderspruch heute ist eben der zwischen der USA und der von ihr angeführten Allianz der bedauernswerten, ja, der erbärmlichen Länder, die so in einer geistigen Knechtschaft gehalten werden, dass sie eben immer weiter glauben, der amerikanische Adler würde sie auch pampern. Ja, der würde auch ihren Schutz garantieren. Stattdessen organisiert er ja den Weltkrieg, den Weltenbrand, diesen Konflikt in der Ukraine am Rande des Weltkriegs. Aber gut. Das habe ich Ihnen vorgelesen, dann kann ich ja auf diese Pimmel-Theorie nochmal zurückkommen. Weil ich nämlich dachte, oder, ja. Ja, ich stehe heute schon unter Strom, muss ich ganz klar sagen, dass ich irgendwie auch dieses suchthafte Bedürfnis auch wieder hatte zu podcasten. Jetzt habe ich sogar schon ein, zwei Wochen ganz vernachlässigt. Aber ja, ich will eigentlich auch geplant zu Werke gehen, aber schaffe es doch nicht. Aber es ist ja auch egal. Letztlich pendelt es sich so immer. Das sind Automatismen. Und dann weiß man irgendwie schon ganz genau. Die Vorbereitung ist eben unbewusste Denkarbeit und Traumarbeit vielleicht sogar. Vielleicht sogar in meinen Träumen vollziehen sich da noch die Gedanken, die Strategien, die ich da anwenden will für den Podcast. Und ja, es fühlt sich einfach heute so an, dass ich ein bisschen unter Druck stehe. Aber warum? Vor allem eben wegen diesem Podcast, den ich da hörte, den Neue 20er Podcast. Und ich war doch ganz positiv überrascht, jetzt nachdem ich ihn schon viele Monate nicht mehr gehört hatte. Es war doch, ist ja doch ganz schön, dass da so viele Bücher besprochen werden. Wobei ich das verwirrend finde, dass da zwei Kanäle gibt. Der eine Salon, wo die Bücher besprochen werden, und der andere normal Gratis-Podcast. Also ja, ich finde es komisch. Die beiden haben auch das gleiche Coverbild. Das wäre vielleicht ein Ansatz, das zu ändern. Und ja, also generell finde ich das aber den besseren Ansatz mit dem Salon, dass man da einfach Bücher bespricht, so wie ich es ja auch hier mache. Nur was für Bücher? Es sind immer so aktuelle Bücher, und in denen eben nichts wirklich Interessantes drinsteht. Dabei gäbe es doch so viel Interessantes. Man kann auch einfach Marx lesen und darüber diskutieren. Warum wird das nicht einfach gemacht? Warum das eben diese Anschlussfähigkeit, dass man sagt, wir müssen noch anschlussfähig sein? Oder es geht sogar noch viel weiter. Man will triumphieren über die anderen intellektuellen Marker, die es da gibt in der Medienlandschaft. So sehe ich zum Beispiel zumindest die Position von Stefan und Wolfgang. Und gut, ist ja auch meine Position hier. Ich wiederum will jetzt über die wirklich triumphieren. Aber die haben ja auch dieses Konzept, habe ich da das Gefühl, oder? Ja, dass sie da Bücher behandeln, von denen sie eigentlich nichts halten und sagen, das ist ja hier, also das ist ja totaler Quark. Was der hier schreibt über Generationen und Klima, das steckt nichts Gehaltvolles dahinter. Bei Müller-Salo zum Beispiel wurde von Wolfgang besprochen. einfach nichts dahinter. Und das ist ein Bewerbungsschreiben für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Da mal schon auf eine Bühne eingeladen zu werden zum Podiumsgespräch, aber da einfach keine intellektuelle Leistung vollbracht in dem Buch. Ja, aber Wolfgang, dann machst du doch besser. Also, oder dann such doch wenigstens für den Podcast ein Buch aus, wo was intellektuell Wertvolles irgendwie verhandelt wird. Also warum nicht einfach dieses Konzept mit Marx oder irgendeinem anderen oder Luhmann auch besprechen, vorlesen, aber ja, dann immer diese aktuellen Neuerscheinungen rausnehmen und dann zu sagen, oh, das ist aber so dumm. Ja, Leute, es ist auch logisch, dass alles so dumm ist. Es ist ja auch systembedingt, es ist ja auch Erfordernis des Systems, uns dumm zu halten, uns krank zu halten. Und das ist mein Punkt von Anfang. Ich bin auch so krank, schaff's auch nicht, meine Theorien, die ich auch schon längst in Buchform hätte gießen müssen und was ich mir so heftig vorwerfe wie in Folge 100, wo ich auch noch eigentlich noch gar nicht weiter bin. Und ja, das ist auch mein Versagen. Aber ja, und dann also zu sehen, okay, heute in dieser historischen Situation sind wir so stark beherrscht, der US-Imperialismus oder genau, der Imperialismus ist jetzt schon wirklich in so einer hohen Stufe angekommen. Es ist alles am Bröckeln, am Zusammenbrechen, aber wir müssen trotzdem noch, die Herrschaft muss ja trotzdem weitergehen, muss ja trotzdem weiter erhalten werden mit brutalsten Mitteln. Dass wir jetzt auf ideologischer Ebene ebenso eingenordet werden. Und ja, da sinkt eben das geistige Niveau. Und das ist ja auch logisch und ist ja kein Versagen der Individuen. Und ja, aber was diese zwei machen wollen, ist dann einfach zu sagen, ah ja, das ist aber gar nicht so klug, was da geschrieben wird. Und ihr habt es ja verstanden und wir machen hier noch ein schönes, unterhaltsames Produkt aus. Wir diskutieren hier über die Welt und zeigen so auf, was schief läuft. Warum kommt die Linke da nicht zusammen? Das eine Sanders-Lager und das Warren-Lager, wo sie anhand dieser Achse spalten sich auf Wolfgang und Stefan. Und Stefan sagt, das ist doch gar kein so großer Unterschied. Aber wie auch immer. Es ist also diese Lust dabei zu triumphieren, aber nicht nur das, sondern auch ökonomisch ja abzusagen und zu sagen, jawohl, wir verdienen hier Geld durch unseren Podcast. Und das ist ja nichts Schlimmes, ist ja löblich, da alternative Medien aufzubauen, eine unabhängige Finanzierung von kapitalistischen Werbeangeboten oder staatlichen, ja, öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeiträgen ist ja sehr wichtig. Nur, also, auf was ist das aufgebaut? Auf letztlich auf so eine Lust an eine Demonstration der intellektuellen Überlegenheit immer wieder zu sagen, ja. Und genau das geht mir einfach so auf den Senkel. Also nicht, weil ich es dumm finde, was sie machen, es ist ja doch klug, es sind ja doch kluge Bemerkungen, aber mit welchem Hintergedanken, mit welcher Stoßrichtung machen sie all das? Ich bin eben auch manchmal so Ressentiment geladen gegen diese Bücherstapel und so weiter, gegen diese ganzen kulturellen Werke, wo ich sage, was soll mir das bringen? Vielleicht ist es doch besser, wie ich schon mal Epikur zitiert, man muss das Leben und dem die ganze Aufmerksamkeit widmen und da dagegen auch die Theorie ein bisschen vernachlässigen und sagen, jetzt kann ich halt nicht alles lesen, was ich gerne würde, Lenins ganze Schriften. Da komme ich im Moment einfach nicht dazu, oder Marx weiterzulesen, obwohl es ja doch so interessant war. Aber ja, und das sehe ich einfach bei Ihnen. Sie eignen sich dieses kulturelle Kapital an und protzen damit. Und das ist auch eigentlich, das ist auch einfach zu viel, finde ich, was da gelesen wird, wie viele Bücher pro Monat, die sich dann praktisch reinziehen müssen. Und ja, frage ich mich einfach, was ist das? Was ist das für ein kulturelles Kapital, was da aufgefahren wird und welchem Zweck dient das? Ist nicht einfach der Zweck, unsere Gehirne so zu verwirren und so verwirrt zu machen, dass man gar nicht mehr selbst nachdenken will oder ja, denkt, es ist alles schon so festgelegt in den Strukturen, in den Begriffen, in den Kämpfen, die da hineingetragen werden von irgendwelchen sozialdemokratischen Autoren, von links angehauchten US-amerikanischen Autoren, wie die eine, die da genannt wurde, die über die Angestelltenschicht schrieb, auch sehr interessant, wo Wolfgang den Bezug zu Siegfried Krakauer herstellte, ein Autor aus den 20er Jahren, der da das Aufkommen der Angestelltenschicht beschrieb, die sich von der Arbeiterklasse abgrenzt und meinten, sie würden jetzt auch schon ganz oben stehen, also die Sekretärin gibt da eben an der Garderobe zur Oper ihren Mantel ab, beschrieb Krakauer, und mit einem Gefühl der Überlegenheit, als würde sie jetzt haushoch über der Garderobenbediensteten da stehen. Aber sie ist ja eigentlich auch nur Sekretärin. Und Krakauer schrieb dann auch, das war auch die Schicht, die Hitler massiv wählte und unterstützte. Also diese Angestellten, die da aufkamen, ist nach dem Ersten Weltkrieg, wo es vor dem Ersten Weltkrieg eher noch diese Proletarier waren, diese Arbeiterklasse. Und ja, dann eben danach dieser Dienstleistungssektor, der entstehen, weil Leute, die dann eher auch im Anzug arbeiten, aber die ja trotzdem genauso ausgebildet sind als Proletarier, aber eben formell nicht so aussehen, nicht im Latz daherkommen, sondern eben im Anzug. Und ja, das ist ja doch interessant, aber andererseits auch so viele Bücher, wo dann doch nichts bei rumkommt und wo man dann doch das Gefühl kriegt, also ja, muss das eigentlich wirklich sein, was ist ja schön, kann ja jeder seinen Podcast gestalten, wie er will. Ich will mich nur freimachen von diesem Druck eben der Bücherstapel, dass ich mir das auch vorwerfe, noch gar nicht genug gelesen zu haben, und überhaupt, wenn ich überhaupt lesen würde, dann auch eher Marx und solche Klassiker und nicht so einen, ja, neuzeitlichen, ja, zusammengerührten Quark da aus den Ablagen der jetzigen demokratischen Politik, die sowieso aber gut, die sowieso nirgendwo hinführen kann. Und was diese zwei machen, ist eben uns vorzugaukeln, sie könnte noch irgendwo hinführen. Wir müssten nur diese Diskussion richtig führen. Ja, wenn alle so klug wären wie Stefan und Wolfgang, dann könnten wir auch viel mehr einsehen und könnten bessere Bücher schreiben, und dann könnten wir auch parteipolitisch zur Lösung kommen. Und diese Sanders- und Warren-Lage, ne, das ist das größte Problem, dass sich die Linke so aufspaltet. Und da hätte man nun mal besseren Wahlkampf machen müssen. Also so eben. Dieser Duktus, dieses kleinbürgerliche, pro-demokratisch, was ich da rauslese, dass sie dieses System stützen und sich nicht über einen absolutistischen Sozialismus Gedanken machen wollen, der dann wirklich über die Grenzen dieses Systems hinausgeht, den Bundestag auflöst und wir durch eine Volkskammer eher nach Vorbild der DDR, wobei man nicht alles nachmachen muss, auch viele Verbesserungen einführen kann, aber eher eben sich an diesem Vorbild orientieren, statt an diesem wirklich grauenhaften, verbrecherischen BRD-Vorbild. Ja, das wollte ich kurz zum Ausdruck bringen, aber dann will ich hier vielleicht nochmal auf diese Pimmel-Theorie kommen, weil die hatte ich damals vorgelesen in Folge 92, aber die Folge war ein bisschen konfus, und das hatte auch wieder mit meinem Privatismus zu tun, mit meiner Liebe, ja, die ich hier auslebe. Da lebe ich in meine Verrücktheit aus. Aber ja, in der Liebe irgendwie. Das kann ich jetzt wirklich nichts weiter sagen. Dann einfach nur, dass ich mit dieser Folge nicht ganz zufrieden war, aber nicht aufgrund der Pimmeltheorie, sondern das war wirklich der geniale Teil darin. Folge 92 war es, glaube ich, ja. Aber wegen was? Wegen. Ja. Wegen der Liebe eben und diese. Wie ich auch beherrscht bin von diesen Liebeskonzepten und mich davon freimachen will, aber daran scheitere. Aber diese Theorie, also entwarf ich da ein paar Wochen vorher oder irgendwann so im März, April, auch beim Nachdenken über den ganzen Ukraine-Konflikt und die Position des gerade Stefans. An ihn dachte ich da so, wobei ich gut mich ja häufig an ihm abarbeite, mich an ihm reibe. Das hatte ich ja schon mal betont in Folge 70, dass er so mein geistiger Podcast war, ist und deshalb ich ihn immer weiter widerlegen will und einfach, ja. Deshalb aber dachte ich da auch daran, wie kann ich jetzt so Stefans Position irgendwie persiflieren? Als Kleinbürger, der auch irgendwie unter den Mantel, unter das Gefieder des US-amerikanischen Adlers kriechen will und sagen will, ja, aber sind ja doch irgendwie unsere Schutzmacht, ne? Auch wenn sie nicht immer sauber spielen, so wie die Russen sind sie doch nicht. Es ist doch eher noch diese Seite, auf der wir stehen. Und ja, und so weiter. Oder ja, vielleicht übertreibe ich damit auch Stefans Position, denn er würde das gar nicht so unterschreiben, aber es ist ihm doch objektiv seine Position, weil er so neutral oder unkritisch Bezug nimmt auf die Massenmedien, die eben genau dieses transatlantische Machtinstrument, geheimdienstlich unterwanderte Instrument zur Beeinflussung der Hirne der Bevölkerung in Europa sind, vor allem in Deutschland, wo man eben noch nicht russlandfeindlich genug gesinnt war, wie in Großbritannien zum Beispiel. Also vor allem hier sehen die Geheimdienste ganz klar und diese transatlantischen Stiftungen und so weiter, dass man da eingreifen muss. Und wenn Stefan aber immer weiter ja, unkritisch Bezug nimmt auf diese Medienangebote, sich genau das anschaut im Fernsehen und das kommentiert in seinem Fernsehpodcast, da kommt man eben auch nicht herum, sich diese Position irgendwie anzueignen oder so, zumindest davon auszugehen, die Grundprämissen, von der die ausgehen, die stimmen ja schon irgendwie. Nur kommen sie dann eben zu den falschen Schlüssen und sagt, und ich bin so, ich bin, habe eine Superpower mit meinem Gehirn und ich könnte das wieder alles als besser verstehen, aber die Grundprämissen stimmen ja schon. Und das, ja, ich. Genau, da wollte ich jetzt nochmal zurückkommen. Was ich am Anfang sagte, dass nämlich niemand eigentlich niemand wirklich daran glaubt. Also die Leute haben ja schon Angst vor dem Krieg, jetzt ja zu Recht, dass sich das ausbreitet. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Das ist, wie Hux über den Vietnamkrieg schrieb, ein Krieg am Rande des Weltkriegs, so auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg ganz klar. Und ja, da verfängt jetzt diese Propaganda der Ukraine-Solidarität nicht mehr richtig, denke ich, nach ein paar Monaten. Oder auch schon zu Beginn. Also in der Bevölkerung ist die Stimmung doch nochmal anders, also in den elitären Medien. Und Momentchen. Brauche ich noch kurz eine Notiz. Ja, da ist die Stimmung dann doch ein bisschen anders, aber ja, die Leute trauen sich immer auch gar nicht richtig nachzudenken. Das ist auch das Produkt von Corona, das müssen wir deshalb auch damit zusammenrechnen, diesen zweijährigen Ausnahmezustand, das ja einfach schon hingenommen werden muss, was weiß ich. Am Anfang dachte man vielleicht, okay, halb so wild, Corona ist vielleicht eine Grippe, aber nein, wurde uns dann gesagt, das darf nicht sein. Muss jahrelange Lockdown, Ausnahmezustand, Regime hier irgendwie und so weiter. Aber das ist sehr wichtig, das als Vorspiel dieses jetzigen. Dieser Einheitsfront, dieser Normierung der Bevölkerung zu sehen, die Corona-Diktatur. Und ja, also hier nun. Da ist es irgendwie so, dass die Leute auf der Straße, am Samstag auf der Königsstraße, die wissen ja auch, ja, das ist irgendwie verrückt. Also wir liefern da Waffen in ein Kriegsgebiet. Wir sagen, wir dürfen nicht verhandeln mit den Russen, die sind irgendwie ganz böse und haben hier ein anderes Land angegriffen. Und jetzt müssen wir einfach weiterkämpfen, ja, bis wir das zurückerobert haben. Egal, dass wir da gegen eine Atommacht kämpfen, Russland, und egal, es ist einfach jetzt ethisch geboten, ne? Also Frieden schaffen mit deutschen Waffen. Und selbst wenn das noch nicht mal reicht, wenn jetzt schon die Waffenarsenale hier leer sind und gar nicht mehr liefern können, selbst die USA an ihre Grenzen kommen und Bedenken äußern, ob sie noch mehr liefern wollen. Aber irgendwie ist es doch die richtige Seite. Und es darf nicht daran gedacht werden, dass Russland auch legitime Interessen hat oder dass sie auch irgendwie einen nachvollziehbaren Grund haben könnten, diesen Krieg angefangen zu haben, was ja nicht heißen muss, dass man es billigt. Trotzdem heißen kann, dass man, wie ich sagte am Anfang, es ist trotzdem eine Verzweiflungstat, wäre trotzdem hätte irgendwie andere Möglichkeiten gegeben. Und vor allem auch diese multipolare Weltordnung, die dadurch jetzt vielleicht im Entstehen begriffen ist, wie es bei Matthias Bröckers immer wieder heißt, das ist ja sehr wichtig und richtig. Diese faschistische Weltordnung der USA und Europa abzulösen. Aber trotzdem, also faschistisch, imperialistisch, aber was ich eben damals gleichsetzte, und weiterhin sehr richtig finde, das gleichzusetzen, oder für diese spezielle historische Situation, das gleichzusetzen am Imperialismus, der überall und immer neue Kriege anfacht, in Libyen und hunderten weiteren Orten, weitere Interventionen, Militärdiktaturen, faschistische Regimes in Südamerika. Ja. Und also, ich bin ein bisschen aus dem Tritt, aber ist ja ganz gut, weil ich heute einfach so heiß gelaufen bin. Das muss es hier wieder runterkommen. Aber es ist ja logisch, an dieser äußeren, objektiven Wirklichkeit. Da ist es nicht so, dass man, wie im Neue 20er Podcast dann beschrieben, da wird dann gesagt, ja, geht doch mal in die Oper, ist doch so schön, jetzt nach Corona, endlich dürfen wir wieder raus, jetzt geht mal ins Theater und so weiter. Aber ich sage, nein, ja, ich fühle mich jetzt auch nicht so geil. Und das hat auch mit diesem Krieg zu tun. Und das kann man auch nicht so ausblenden, aber ja. Nun aber, diese Fröhlichkeit, die da vorgelebt wird im Neue 20er Podcast, die zieht einen dann eher noch runter, weil der Hörer sich dann denkt, aber ich komme da nicht ran, ich kann nicht so fröhlich sein, wie die es hier vorleben. Und die Welt ist irgendwie nicht so, ist nicht so toll. Aber ich gebe es hier immer wieder offen zu und ich glaube, dadurch eröffne ich dem Hörer eine viel größere Möglichkeit, sich doch mal frei zu machen von den schweren psychologischen Lasten und doch mal wieder fröhlich zu sein, weil ich es hier so zugebe, ja, es ist scheiße, aber mein Gott, weiß ich, selbst ich weiß nicht weiter. Wer soll überhaupt weiter wissen dann? Und ja, vielleicht einfach nur sein Leben zu leben und die Politik dann auch mal gut sein zu lassen, nachdem man den Podcast aufgenommen und gehört hat. Ja, man kann auch sagen, komm, man muss trotzdem noch versuchen, es zu genießen, die Liebe zum Beispiel zu leben und sich nicht so sehr runterziehen zu lassen. Ja, ich glaube einfach, dass mein Podcast hier einen realistischeren Ansatz hat und besser den Nerv der Zeit trifft als dieser joviale Ton im Neue 20er Podcast. Aber ist ja jedem überlassen. Hier nur meine leichte ästhetische Kritik. Aber jetzt hatte ich ja ganz den Faden verloren. Und worauf wollte ich eigentlich kommen? Also, es ging immer noch um die USA, die Weltherrschaft, diese Dominanz, dieses Imperium, das im Niedergehen, aber eben jetzt nochmal richtig ausschlagen, austeilen wird. Also, genau, aber niemand glaubt wirklich daran. Das ist für mich so das Unbegreifliche. Ich kann es auch gar nicht richtig ausdrücken. Und vor allem auch dieses Konsumistische, was ich da am Samstag wahrgenommen habe auf der Königstraße, dass ich so dachte, dass so diese Konfrontation, diese Beherrschung einerseits durch die großen Medienmonopole, die uns das einflüstern, ja, es ist alles in Ordnung, es ist schon richtig so, wie die Bundesregierung das macht, hier Ukraine solidarisch zu erklären, wir müssen doch die Flüchtlinge einfach aufnehmen und einfach sagen, das ist ganz, ganz, ja, das ist das ganz unschuldige Land, das einfach nur angegriffen wurde. Aber wie auch immer, oder das ist ja nur ein Teil der ideologischen Beherrschung. Das reicht ja viel weiter, vor allem zur Affirmation dieser Marktwirtschaft, die von Stefan immer wieder so gefeiert wird und gesagt wird, jawohl, der Kapitalismus, der pampert mich so, der wird meine Probleme oder unsere Menschheitsprobleme lösen, sagt Stefan immer wieder. Der kann sich überall und noch ranflanschen, der kann sich überall noch anpassen, ranwanzen und ranflanschen und selbst auf ein auf ein Ziel der Klimawende politisch organisiert, da würde die Marktwirtschaft auch noch funktionieren. Ja. Das nur ist im weiteren Sinne die Beherrschung, die Konsens, wie Manufacturing Consent, glaube ich, Consent von Chomsky, wie Konsens hergestellt wird oder was für ein Konsens hergestellt wird. Und genau, obwohl dieser Konsens nicht geglaubt wird, ist er doch irgendwie so mächtig, mächtiger als je zuvor. Wie Hax schrieb, diese Medien haben eine größere Macht über die Seelen der Menschen heutzutage als die katholische Kirche im Mittelalter. Und das ist das, was ich mit Robert Pfaller, mit dem Begriff der Ambivalenz verband, damals in Folge 105, als um die Liebe ging, dass es ein Wechselspiel zwischen Hass und Liebe geben kann, was einen in der Summe viel größeren Affekt der Zuneigung Liebe verursacht, als es bloß die unkritische Liebe machen wird. Und so auch hier, oder Pfaller bringt das auch in Verbindung mit dem durchschauten Wissen, dem besseren Wissen, das ist ja immer sein Thema, die Illusion der anderen, heißt ein Buch von ihm, dass auch das Durchschauen einer Illusion, die Lust an der Illusion nochmal stärkt, dass auch die Grundvoraussetzung fürs Spiel, um zu spielen, muss man eben wissen, dass ein Spiel ist, aber gerade das stärkt das Spiel, gerade weil man im Fußball weiß, ja, irgendwie, es geht ja nur hier um, ja, wie viele Tore schießt man in 90 Minuten und dann ist auch vorbei. Aber es ist so wichtig irgendwie, wer Weltmeister wird, da zittert das ganze Land und gerade weil es das weiß, ja, aber es ist eigentlich egal, morgen geht es genau weiter zur Lohnarbeit. Ist eigentlich egal, ob wir jetzt Weltmeister werden oder nicht, aber trotzdem, genau, gerade dass man es weiß, dass man die Illusion durchschaut, es geht um alles. Gerade das steigert es. Und das ist so meine Analyse, warum die Macht der Medien heute so ungebrochen ist oder es keinen Widerspruch gibt. Vor allem auch bei Corona, das bemängelten die zwei Podcaster immerhin, dass es jetzt gar keinen Widerspruch zu Lauterbachs neuen Regeln gibt. Und Wolfgang meinte, nur er und Lars Weißbrot widersprechen mal kritisch auf Twitter. Ja. Und ja, sonst im bürgerlichen Milieu, im Journalistenmilieu gar kein Widerspruch. Aber ja. Warum? Weil es eben durchschaut ist. Und das auch mit Corona, weil auch da hat man es eigentlich durchschaut, dass es doch nur eine Grippe ist, dass doch die Schwurbler in vielen Punkten, in den meisten Punkten recht hatten. Vielleicht manchmal, ja, nicht ganz recht hatten oder. Aber ja, da will ich mich jetzt nicht drin verhaspeln, sondern diesen Punkt klar ausdrücken. Ja, egal, also egal, dass die Leute dir sagen auf der Straße, ja, natürlich, was die USA macht, das ist ja viel schlimmer, das ist ja 100-mal schlimmer, als was Russland jetzt macht. Was die USA angerichtet haben in den letzten 60 Jahren und Verwüstungen und Kriegen, immer wieder, das, natürlich ist das 1000-mal schlimmer, als was Russland jetzt macht. Oder natürlich ist Deutschland unterwandert von Geheimdiensten von den USA. Natürlich sind wir vollkommen abhängig, beherrscht, in Interessen ausgeliefert. Natürlich ist das verbrecherisch, was die USA da machen und wir mit ihnen. Aber irgendwie, ja, also ich kann es nicht ausdrücken, was ist das? Man kann es ja nicht fassen. Wie kann man das noch fassen? Das ist ja eigentlich der wahre Konsens. Das ist ja der Konsens, auf den man sich leicht einigen kann, wenn man diskutiert im Familienkreis oder mit Freunden. Aber es ist trotzdem nicht der Konsens, der irgendwie in den Medien reflektiert wird. Das ist dann doch nochmal ein ganz anderer Konsens, findet da statt. Und das ist so interessant einfach. Ja, das wollte ich hier einfach nur ausdrücken. Und ich kann es auch nicht erklären, kann es auch nicht weiter erklären, was da los ist. Nee. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich konnte. Gerade dadurch, dass man es durchschaut, denkt man sich, ja, aber wenn ich das durchschaue, dann müssten es doch auch alle anderen durchschauen. Und wenn aber in den Medien weiterhin das so gepredigt wird, die Dogmen der US-Solidarität, US-Gefolgsamkeit, dann. Ja, dann ist ja doch irgendwie, habe ich irgendwie doch einen Denkfehler drin, weil wenn alle anderen das auch durchdenken würden, also die würden ja schon das irgendwie feststellen. Und so ist es. Oder ja, wahrscheinlich weiß man ja eigentlich, dass alle anderen auch genauso wenig Konsequenzen ziehen wollen aus dem Denken. Also die Leute wollen da einfach wie Samstag einkaufen, konsumieren gehen und so sind ja wir alle, auch wenn wir da nicht rausgehen, aber trotzdem vielleicht nur Online-Shopping machen. Aber wir alle sind doch so, dass wir sagen, ja, wir wollen einfach unser Leben weiterleben, wir wollen nicht viel wissen, was da vor sich geht in der Ukraine. Ja, okay, wir können da Waffen hinschicken, aber wir können jetzt nicht unsere Politik ändern. Das ist jetzt halt unsere Ampelkoalition, die vertritt unsere deutschen Bourgeois-Interessen und der Kleinbürger fühlt sich davon dann auch gepampert. Das ist die Klasse, die sich als das Gesamtinteresse ausgibt und das ist scheinbar alternativlos, aber ja, es ist ja okay, wir wissen, dass alles irgendwie auch verbrecherisch ist, was in der Politik abläuft, aber Wir sind halt materiell noch so gut, dass wir, wie Hack sagte, das Konsumieren ist doch das Wichtigste oder das Einzige, was der Westen Gutes seinen Bürgern zur Verfügung stellt, dass sie so viel konsumieren können. Und das ist ja auch richtig. Auch ich konsumiere so gern und so viel. Aber ja, und da denkt man sich, aber das will ich ja nicht in Frage stellen. Das ist halt das, was mir zusteht. Dieses Materielle, diese Produkte, was ich konsumieren darf, die, oder auch nur die schöne Wohnung, dass ich immer versorgt bin. Wobei es die Frage ist, wie ist die Versorgung mit Gas dann auch sicherzustellen von Russland. Aber okay. Und das ist, glaube ich, dieser Core, die Gefolgsamkeit, die dadurch hervorgerufen wird, dass man sich denkt, ja, einerseits klar, die Politik, da läuft vieles schief, vielleicht müsste man sogar eine Revolution machen. Andererseits, es ist so schön, oder es ist zumindest irgendwie, kann ich es mir nicht anders vorstellen, als alles, also diese Produkte zu genießen im Alltag. Und deshalb, ja, gibt es da auch diese Grenze, über die man dann gar nicht hinausgehen will und kann und einfach sagen will, ja, ich bin auch einfach Teil dieses demokratischen Systems und ja, äußere hier vielleicht meine Kritik als liberaler Podcast, aber will hier nicht weitergehen, alles komplett in Frage zu stellen oder zu sagen, nee, ich bin ganz raus, ich, was, ja. Wo kommt man da hin in die DKP? Und das ist ja auch halt heutzutage nicht so cool, außer Mode. Aber es gibt da auch viele Junge, habe ich da gesehen. Bei der Parteisitzung der SDAJ, der Jugendverband, war da stark vertreten und auch ein sehr intelligenter Junge hat sehr gut geredet, jetzt gerade zum Ukraine-Konflikt. Und das war schon beeindruckend. Aber gut, dann kann ich dieses Thema vielleicht abschließen. Da habe ich mich verheddert. Aber es gibt viele andere Stichpunkte, die ich mir noch notiert habe. Ich habe hier schon die Pimmeltheorie aufgemacht. Vielleicht kann ich die einfach nochmal vorlesen, einfach um das nochmal hier auszudrücken. Der sexuelle Kommunismus ist diese Theorie, die ich weiter ausarbeiten will. Das ist ja genau der Schwenk, den ich mit Folge 105 machte, dass ich mich auf die Liebe fokussieren will, auch wenn ich jetzt immer weiter abbiege, aber die heutige Folge ist unter dem Gesichtspunkt der Liebe zu anderen Podcast-Folgen einzuordnen. Das ist genau dieses Soziale. Das Soziale ist in der Liebe wichtig, deshalb sage ich immer wieder, Sex ist ein sozialistisches Element, vielleicht sogar das Grundelement des Sozialismus, dass man anderen so begegnet und sieht, wie wichtig ist dieser andere, wie viel Lust kann man mir verschaffen und trotzdem ist man irgendwie anders. Trotzdem, wie Badiou schreibt, wirft einen das sexuelle Vergnügen nochmal auf sich selbst zurück. Trennt einen sogar vom anderen, es sind ja doch meine Organe, meine Nerven, die da stimuliert werden und das kann der andere nicht so nachfühlen. Aber trotzdem ist irgendwie was Sozialistisches. Das für mich ganz klar, aber die Liebe erstreckt sich auch auf andere Menschen, im nicht erotischen Sinne. Und so immer auch zu anderen Podcasts oder intellektuellen Vorbildern, wo man sagt, ja, das wäre ein geistiger Vater für mich. Und auch da, also die Ambivalenz, in die man diese Väter auch immer wieder verächtlich macht. Aber da steigert man dann doch noch die Liebe und merkt, ach Mensch, ich komme doch auch gar nicht los von ihm. Er beherrscht mich und der Gedanke an ihn beherrscht mich die ganze Zeit. Was würde er denken? Oder wie, ja, so ist das also auch zu verstehen. Und deshalb jetzt weiter in der Polemik. Also schieße ich hier weiter gegen diesen Podcast. Genau, diese Theorie entwickelte ich also mit Blick auf Stefan. Und ja, der sexuelle Kommunismus, den werde ich dann ausarbeiten müssen. Eben diese Idee der Teilung der geschlechtlichen Güter, dass da keine Privatinsel geben kann, wo sich einer sowas rausnimmt und dann den anderen Liebhaber besitzt, sondern dass irgendwie der Grundgedanke des Gesamtgefüges gegeben sein muss. Denn auch wenn ich auf der Straße eine schöne Person sehe oder ein Liebespaar sehe, dann werde ich davon ja auch angeregt und diese Lust überträgt sich auch auf mich. Also es ist schon immer so eine soziale Komponente im Spiel und deshalb wäre es falsch, das dann zu privatisieren und zu sagen, dass ich werde zwar durch öffentliche Güter stimuliert in der Öffentlichkeit, durch Romane, Kinofilme, Vorbilder oder durch Liebespaare, die da auf der Wiese sitzen jetzt im Sommer, auf dem Bänkchen und ja, die so turteln, werde ich angeregt und auch dazu angehalten, mich selbst auf den Weg zur Liebe zu machen. Aber dann will ich diese Liebe einschließen in der monogamen, privatistischen Beziehung. Und das ist eben der Widerspruch, wie Marx analysiert, der Kapitalist, der produziert öffentlich, also von Fabrik steht auf öffentlichem Grund und, ja, oder in der Stadt oder braucht dazu ja auch andere soziale Wesen, braucht die Arbeiter und die können ja nicht produzieren. Es ist eine öffentliche, eine intersoziale Sache, dass irgendwie verschiedene Menschen zusammenkommen, verschiedene Arbeitsabläufe zusammenpassen müssen. Und den Mehrwert davon eignet er sich aber privat an. Und das ist das grundlegende Verbrechen im Kapitalismus, dass er das aus der öffentlichen Sphäre herauszieht und sich dann aber privat aneignet, um sich das schön auf sein Konto zu leiten und dann seine private Sicherheit und seinen Luxus zu leisten. Und das müssen wir also überwinden, diese Logik des privaten Profits. Und genau, obwohl der Übergangsweg ja auch lang sein kann oder wie in China widersprüchlich sein kann, dass doch man die Marktwirtschaft inkorporiert, aber eben auch durch Zwänge der äußeren Welteinflüsse, dass ja dieser geballte imperialistische Block da ist mit seiner ganzen Kapitalmacht und man sich dem vielleicht nur so widersetzen kann, indem man erstmal mehr Kapitalmacht aufbaut. Aber gut, so auch in der Liebe, also ist es der grundlegende Widerspruch, wenn also das öffentlich produziert wird, die Liebeslust wird erst da produziert, wo man andere Leute sieht, solche Turteltäubchen eben. Ja, und dann sich das aber privat aneignet, sagt, jetzt ziehe ich mich zurück in die private Platz. So kann es also nicht gehen, aber auch da wird der Übergang lang sein und man wird nicht zur freien Liebe übergehen können von einem Jahr aufs andere, sondern einen sehr langen Weg da zu gehen haben. Also ja, es wird weiterhin monogame, monoamoröse Beziehungen geben können, aber kann trotzdem irgendwie schon ja, durch politische Intervention irgendwie in diese Richtung gelenkt werden, dass mehr Leute sich darauf einlassen können, auf diesen sexuellen Kommunismus und die Teilung der Güter und Ehebruch als etwas weniger Tragisches sehen können, als ja, einfach irgendwie die kulturellen Normen verschoben werden können. Aber gut. Das nur hier als Exkurs, das gehört gar nicht dazu, aber nur um den Begriff zu erklären, der im letzten Punkt vorkommt. Und jetzt eine kleine Lücke noch. Was fehlt ich an dieser Theorie, die eigentlich perfekt ist, finde ich, aber es fehlt noch mit dem Kapital, wie sich das verwurzelt und über die Generation vererbt. Aber soll ich das hier noch dazu schreiben? Ja, ich glaube, das füge ich hier noch ein. Das Kapital, das sich durch die Generationen vererbt und festwurzelt in den wohlhabenden Nationen, Familien oder ja, wie auch immer, Schichten und Schichten. In Klammer, ganz so wie der Penis festgewurzelt ist. Das sind jetzt diese biologischen Sachen, wo ich mich nicht auskenne. Ich bin hier Philosoph, kann nicht so viel Wert legen auf dieses Biologische immer, aber da ist es ja auch irgendwie so, dass der so eingewurzelt ist. Ne? Das muss ich dann vielleicht noch na genau nachforschen, aber ich finde das eine ganz gute Metapher, das zu veranschaulichen. Ganz so wie der Penis, ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Der Schaft. Was ist das? Das sind diese anatomischen Dinge. Ja, festgewurzelt oder verankert, sagen wir mal, verankert ist noch weit bis in die Bauchhöhle hinein oder so. Ja, irgendwie so würde ich das schreiben. Genau. Und vielleicht kann ich jetzt einfach nochmal die ganze Theorie vorlesen. Diese Theorie, die ich also entwarf, um über Stefan speziell zu triumphieren und zu sagen, jawohl, ich will dich einfach lächerlich machen, einfach durch den Kakao ziehen und einfach mit dem obszönsten und ja, schmutzigsten hier überziehen, was überhaupt denkbar ist. So, nun gut. Reduktionismus. Alles ist biologisch unterfüttert. Erstens. Die Pimmellust ist die supreme Lust. Zweitens, wer meinen Stab reibt, der tut mir Gutes. Drittens, Dagegen kann ich mich gar nicht wehren. Willenlos bin ich den anbrandenden femininen Kätzchen ausgesetzt, die mich verführen wollen. Viertens. Wir alle sind nur so hier. Nur manche, die westliche Welt, denkt sich, wer garantiert mir diese Werte, diese Größe zwischen meinen Beinen? Der westliche Mensch ist besessen vom Sex, den er leider immer seltener genießen kann, aufgrund der sozialen Barrieren, die in einem kapitalintensiven System der Diktatur des Kapitals zwangsläufig zwischen den konkurrierenden, sich selbst verwurstenden Individuen entstehen. Fünfter Punkt. Ja, oder dieser vierte Punkt, das Grundproblem der heutzutage abnehmenden Sexualkontakte, des zunehmenden Sexualdiskurses im Überbau, aber im ökonomischen Unterbau, da werden unsere Triebe nicht mehr so befriedigt oder unsere phantasmatischen Vorstellungen von der wahren Liebe verlaufen sich im Leeren, die Beziehungen scheitern und gehen wieder auseinander. So, also dieser Widerspruch hier, den ich hier beschreibe, dass es also notwendig ist in diesem System der Kapitaldiktatur, da ist halt das Kapital das ganz Große, die Menschen sind das Kleine. Und deshalb kann man da auch nicht so perfekt sein, wie man es in der Liebe sein müsste, irgendwie, oder sich vorstellt. Und es ist ein Instrument der Beherrschung. Ist ein Instrument der Verelendung der Arbeiterklasse, was ich deshalb so politisch aufgreifen will. Aber gut, warte hier mit Punkt 5. Der westliche Macker also fragt sich, wer garantiert mir, immer über den großgewachsenen Afrikaner oder den wuseligen Asiaten überlegen zu sein? Ah, fällt ihm ein, das Kapital, das sich durch die Generationen vererbt und festwurzelt in den wohlhabenden Nationen, Familien und Schichten. Klammer, ganz so wie der Penis verankert ist, noch weit bis in die Bauchhülle hinein. Klammer zu. Das Kapital also, das mir seinen unsichtbaren Blowjob angedeihen lässt. So lehnt sich der westliche Macker zurück und denkt, jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass dieses Kapitalsystem wirklich bis in alle Ewigkeit gilt und der Afrikaner mich also niemals überholt. Sechstens. All diese unbewussten Schlüsse, mittels derer der westliche Macker seine Gefolgsamkeit gegenüber dem US-Imperialismus rechtfertigt, beruhen letztlich auf der Illusion, wir könnten uns sowieso nicht gegen unsere sexuelle Determinierung wehren. Wir seien einfach ausgeliefert und jede Anstrengung, dem rohen Trieb zu widerstehen, sei vergeblich. Das stimmt auf gewisse Weise. Ja, der sexuelle Trieb ist stark. Nur müssen wir daraus eben nicht schließen, dass es etwas Irreduzibles in uns gibt, das ganz klar macht, was unser Nutzen und unser Ziel sein müsste. Siebtens. Denn das Ziel der Vagina ist für den Mann die Wurst, mit der er weiter geködert wird. Denkt bloß nicht an Revolution, denn es könnte noch viel übler werden. Jeder materielle Verlust ist doch vernachlässigbar gegen die Vorstellung, irgendwann keinen Zugang mehr zu einer kuscheligen Vagina zu haben, bei dieser Ressourcenverteilung außen vor zu bleiben. Achtens. Die USA, die bewiesenermaßen den größten Pimmel von allen haben, garantieren uns Schutz und Wohlstand, wenn wir uns nur in ihre Arme flüchten, ihre Verbündeten unterstützen, auch wenn sie wie Saudi-Barbarien ganze Völker abschlachten, Klammer Jemen, und ihre Feinde bekämpfen, auch wenn sie wie Russland die Hälfte unserer Energie liefern. Neuntens. Der sexuelle Kommunismus tut Not, damit die armen, getriebenen westlichen Macker nicht mehr diese aggressive Außen- und Wirtschaftspolitik mittragen müssen, nur weil sie so schwer an der Bürde ihres Phallus und seines symbolischen Gehalts zu tragen haben. Klammer, er symbolisiert Macht, aber in diesen feministischen Zeiten soll der Mann doch keine Macht über die Frau ausüben. Wie kann er sich anmaßen, ihr mit seinem Ungetüm zu Leibe zu rücken? Klammer zu. Und damit schließt auch dieser etwas verrückte Text. An dem es doch noch ein paar Sachen zu verbessern gibt, habe ich gerade festgestellt, aber doch, die Stoßrichtung stimmt schon mal. Die Ressourcenverteilung, also für die Frau. Auch die Frau ist ja ideologisch beherrscht, aber trotzdem sind wir eher noch in einer männlich geprägten Welt, auch politisch vor allem. Und deshalb entwerfe ich einfach dieses Szenario der kleinbürgerlichen Beherrschung. Die Bourgeoisie schickt so ihre Kanonen vor, um da in der Ukraine einen Krieg anzuzetteln, um die Weltherrschaft des Finanzkapitals, der Finanzoligarchie auszuweiten. weitere Gebiete zu unterwerfen, aber mit was wird das dem Kleinbürger schmackhaft gemacht? Mit was wird dem verkauft, dass das wirklich auch sein Interesse ist? Da kommt eben meine Theorie hier mit dem Sex, mit der Pimmellust ins Spiel. Das ist die Lust auch am Triumphieren über andere Gebiete ist und der Gedanke, dass diese Männer von dort aus Russland zum Beispiel uns nie einholen können, weil dieses Kapitalsystem gilt und wir hier viel wohlhabender sind. Und innerhalb dieser Grenzen ja sieht man, dass Russland immer noch weit zurück ist. Und es einfach so aussieht, ja, da sind wir geschützt, wobei man da eben nie ganz sicher ist. Das ist dann das, was vor allem in Deutschland dann aufkommt, als paranoisches Ressentiment oder ja, als Verfolgungswahn praktisch, dass man sich nie in einer sicheren Position fühlt, sondern immer glaubt, wir können vom Weltmarkt verdrängt werden, wir könnten wieder ganz zurückfallen, was teils ja auch stimmt, vor allem wegen dieser dummen Exportpolitik Deutschland, dass man so abhängig ist vom Export, dass man hier also viel angreifbarer ist als zum Beispiel Frankreich oder andere Industrieländer. Aber gut, also trotzdem ist es dieses Irrationale, was vor allem in Deutschland so stark ist, dass man denkt, ach, aber die Russen oder diese aufstrebende Länder, vor allem in Asien, die sind ja viel disziplinierter, wir sind langsam dekadent. Das ist das vorherrschende Denken hier im Westen, dass wir zu dekadent sind oder dass wir ja zu gesättigt sind. Und deshalb können wir nicht mehr mithalten und deshalb müssen wir noch mehr Druck machen. Das ist so das Toxische, dass deshalb gedacht wird, wir müssen Hartz IV, wir müssen da die Sanktionen haben, weil wir müssen ja die Leute mit der Peitsche dazu antreiben, dass die überhaupt noch Leistung bringen. Weil sonst kommt da der Asiate und der ist so diszipliniert, weil der sitzt da im Dreck. Die Asiaten, die haben halt noch nicht diesen Wohlstand, die sitzen auf der Straße oder erbärmlichen Behausungen in Jakarta da. Aber genau deshalb sind sie ja so motiviert dann, viel mehr zu arbeiten. Und das ist unser Problem, will uns die Bourgeoisie weiß man, wie behalten wir da unseren Wohlstand? So sind wir beherrscht und ja, da rede ich mich so in Rage, weil es ist so genial, wie ich das hier aufdecke, diese Beherrschung. Das ist so ein wichtiges Element, diese Angst vor den aufstrebenden Nationen, diese Irrationalität auch. Wo ich sage, genau deshalb ist es so wichtig zu reisen, scheiß auf das CO2-Budget, aber sich einfach diese Länder anzuschauen und zu schauen, wie lächerlich überhaupt diese Vorstellung ist. Die könnten uns einholen innerhalb von ein paar Generationen. Also, ja, da wird es über mehrere Generationen Aufbauarbeit brauchen, wie in China, dass sie überhaupt mal in so eine Position kommen, weil China ja auch beim Durchschnittseinkommen etwa von 10.000 US-Dollar ist, was immer noch etwa nur ein Viertel von Deutschland ist oder ja, irgendwie so. Aber ja, trotzdem beeindruckend. Aber es geht auch so, aber eben nur unter solchen Bedingungen, wenn man wirklich sich Gedanken macht, Marx liest, wie Xi Jinping das damals tat, in dieser Zeit, wo er sich ranbildete, in der Höhle lebte, hieß es da. Und ja, und sich wirklich diesem kommunistischen Weg verschreibt und er versucht, das ganze Land so zu kontrollieren, auf Basis dieser richtigen marxistischen Ideen, dann kann es klappen. Aber für die meisten Länder ja, klappt es nicht. Also die meisten Länder sind ja weiter ideologisch beherrscht, außer jetzt solche Ausnahmefälle wie Vietnam zum Beispiel auch, die einen sehr guten Weg gehen, oder China. Aber die meisten Länder sind ja weiter ideologisch beherrscht und kommen eben nicht dazu, dass sie irgendwie aufholen, sondern weiterhin so weit weg. Und deshalb sich anschauen, es ist nicht realistisch. Egal, Wirtschaftskrise, Klimawandel, in Europa, wenn immer unsere Überlegenheit haben. Klar, jetzt können wir uns natürlich selber vom Gas dann abschneiden und sagen, okay, wir deindustrialisieren uns einfach deshalb, weil wir dumm sind oder ja, weil wir den USA gehorchen wollen. Uns denen gefügig zeigen wollen. Das auch darin liegt eine sexuelle Lust, in den USA gefügig zu sein. Zu sagen, jawohl, die sollen uns nun mal wahrnehmen als wirklich dieser starke Partner und die sollen eine wahre Lust an uns Europäern empfinden. Aber gut, das geht alles zu weit. Ich wollte noch einen ganz speziellen Punkt hier machen. Ich muss kurz nochmal überlegen. Was wollte ich hier noch für einen Punkt machen? Also ja, dieses Konkurrenzdenken, dass generell die kapitalistische Welt eine Welt ist, wie Malon Krohn schrieb, wo die Staaten auf den Weltkonkurrenzmarkt geworfen werden, der Staatenkonkurrenz, wie es dann in der Sowjetunion geschah, diese Staaten auf dieser sozialistische Staatenbund aufgelöst wurde und zum Beispiel Länder wie Tadschikistan und Kirgisistan, Turkmenistan noch nicht mal Lust hatten, wirklich selbstständig zu werden, sondern die haben sogar da schon gesehen, nee, das ist nicht zu unserem Vorteil, wenn wir uns hier als einzelner Staat behaupten müssen, sondern diese Währung ist schon das bessere Konstrukt, auch wenn es da immer Reibungen gibt und andere Staaten sehr unzufrieden waren, wie die baltischen Staaten oder ja, immer große Ressentiments gegen die Sowjetunion gehegt haben, teils eben auch berechtigt in der Nach-Stalin-Ära, wo dieses großrussische Ressentiment, dieser großrussische Nationalismus wieder gestärkt wurde, im Gegensatz zu Stalins Politik, der die Kleinnation, die Einheit aller Nationen stark machen wollte und einfach daran gearbeitet hat, wie kann man das hinkriegen, die zusammenzubekommen, um eben der Gewaltenmacht des Imperialismus was entgegenzustellen, weil als einzelne Nation sind sie einfach dem freien Spiel dieser globalen Kräfte ausgeliefert. Und ja, aber so, ah ja, über die Frau wollte ich hier noch sagen, genau. Die Welt ist männlich demundiert, deshalb auch meine Theorie hier aus dieser männlichen Sicht, aber auch für die Frau, da ist die Wurst ja wirklich der Penis. Das ist einfach dieses Bild, was ich hier zeichnen wollte, dass der Hund zum Beispiel mit so einer Wurst gelockt wird oder wie ich mal aus dem Gedicht von Bolaño vorlas, die Pavlovschen Reflexe sind wir eigentlich auch alle wie Hunde, die irgendwie so einem Pavlovschen Reflex gehorchen. Weiß jetzt gar nicht, was das war, aber egal, könnt ihr ja nachgoogeln. Die einfach auch so konditioniert und determiniert sind durch ihre biologischen Gegebenheiten. Also dass dem gar kein Entkommen ist. Und so ist aber interessant, diese Idee hier, diese Querverbindung aufzumachen, wie das Sexuelle auch politisch instrumentalisiert wird. Und also auch man sagen könnte, für die Frau ist der Penis die Wurst, mit der sie weiter geködert wird. Macht bloß keine Revolution. Das könnte noch viel schlimmer werden und irgendwann hast du vielleicht gar keinen Zugang mehr zum Penis. Irgendwann, ja. Dass auch diese materielle Ressource, die dann vielleicht die zweitwichtigste ist, nachdem man erstmal was zu essen und trinken hat, ein Dach über dem Kopf, aber dann ist vielleicht auch das das Wichtige. Und wenn man also jetzt in dieser gehobenen Position ist hier im Westen und sich denkt, ich komme sowieso schon nicht richtig an Sex, aber wenn dann noch diese aufstrebenden Nationen hinzukommen, was ist dann mit mir? Dann bin ich ja gar nicht mehr begehrenswert. So ist irgendwie dieser Gedanke und das ist ein sehr trüber Gedanke, ist ja auch sehr brutal, diese Welt. Und deshalb muss man das ja auch sehr vulgär und obszön einfach enthüllen. Enthüllen immer wieder, wie Lenin schreibt, umfassende politische Enthüllung organisieren. Und so will ich das auch einfach völlig nackig machen. Aber gut, das reicht dann hierzu, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich alles ausgedrückt habe, ist egal, ich muss hier vorankommen, weil es gab noch andere Punkte. Und heute will ich mich dann wahrscheinlich wirklich nur dieser Kritik des anderen Podcasts widmen. Diese Podcasts haben ja auch zur Ukraine was gemacht, aber diese Folge habe ich jetzt nicht gehört. Beziehe mich da vor allem auf eine kleinere Folge, die ich dann verlinken kann, die jetzt vom August, der Salon Teaser. Vom August, denke ich, ist das. Der war eine Stunde lang und dann habe ich vom Juli mal in den Salon reingehört. Das waren die Bücher, die ich erwähnt hatte. Das hat mir doch ganz gut zugesagt, nur, also fand es doch beeindruckend. Ja, einerseits diese Intellektualität, andererseits denke ich dann, oh, so viele Bücher, aber worauf läuft das am Ende hinaus? Aber trotzdem, ja, trotzdem will ich ihm mein Lob aussprechen. Ja, das Konzept ist schon ganz gut, nur den Inhalt, die Bücher, die er da konkret liest, warum? Es gibt so einen Grund, Bücher zu lesen, wo nichts rauszulesen ist oder wo, ja, wo man eben nur triumphieren kann und sagen kann, jawohl. Oder generell verstehe ich das nicht. Oder verstehe es eben doch, aber muss es leider zurückweisen. Diese Idee, auch im Zeitgeist aufzugehen, auch zu protokollieren, was passiert. Der Name des Podcasts ist ja die neuen 20er, weil die alten 20er waren eben diese glorreiche Zeit der 20er. Aber genau das sollte mal ein Punkt zum Nachdenken für diese Podcaster sein. Also ja, was waren die 1920er Jahre eigentlich und zu was hat das geführt? Und ja, jetzt sind also die 29er. Und was müssen wir hier also machen? Ist es da wirklich noch so geschickt, sich an diesem Zeitgeist zu orientieren und zu sagen, ja, wir protokollieren hier einfach. Ich meine, das, was man in den 1920er verbindet, ist ja dieses Tanzen, dieses Feiern, diese angeschellten Schicht, die da Feierabend macht und das wörtlich nimmt und wirklich dann feiern geht und ja, Musik, Kabarett, Zirkus, einfach was da alles abging in Berlin, in den USA, einfach diese Zeit der Sorglosigkeit, was ja verständlich ist, vor allem auch aus der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Ja, dass die Leute dann das vergessen wollen und auch die spanische Grippe, die dann danach ausbrach nach dem Ersten Weltkrieg, dass die einfach so hingenommen hat. Ganz anders als Corona, obwohl es meines Wissens schon nochmal deutlich medizinisch eine schwerwiegende Krankheit ist als Corona, aber kenne ich mich nicht aus. Jedenfalls ja, sind dadurch auch extrem viele Leute gestorben. 50 Millionen hieß es vielleicht sogar durch die spanische Grippe, aber okay. Auch durch Corona sind sehr viele gestorben, wahrscheinlich etwa 15 Millionen, habe ich dann Schätzungen gelesen. Aber gut. Aber trotzdem, die Leute hat es damals nicht so richtig interessiert, weil der Krieg war einfach zu Ende und ich wollte jetzt einfach nichts mehr wissen, wollen einfach in die neue Zeit aufbrechen. Und das verbindet man damit. Ja, und so ist aber sehr schön, wie ich diesen neuen 20er Podcast höre, ist auch so dieses Grundgefühl der Titanic, dass man bis zum Schluss noch die Musik spielt und bis zum Untergang noch weiter an dieser Kultur festhält und sagt, ja, die Oper, die ist so schön, wie Wolfgang sagt, da gehe ich jetzt wieder hin und bin so froh, dass die Corona-Auflagen vorbei sind. Und ja, das ist ja auch ganz okay, das ist ja richtig, die Kultur zu verbreiten, aber meine Kritik eben an diesen Büchern, die da gelesen werden oder ja, dieses zeitgenössische, dieses Schmoren im Saft des Zeitgeists. Ja, dass man glaubt, da irgendwie was herauslesen zu können. Und gut, dazu passt jetzt ein Buch von Bertolt Brecht. Ich bin ja so, dass ich dieses Ressentiment gegen die Bücherstapel hege und mich auch eher anderen ungesunden Süchten hingebe abends. Einfach auch aus dem Gefühl der Weltkrankheit, wie ich zum Ausdruck brachte, dass ich auch diese Perversion, Krankhaftigkeit der Welt in mir irgendwie nachbilden will und da nicht so, auch gar nicht so gesund und intellektuell sein will. Und deshalb lese ich immer nur, oder sind viele meiner Zitate immer nur so aus den Anfangszeiten der Bücher, auch von Kafka hatte ich damals in Folge 25, ich glaube, was sehr Schönes vorgelesen, was aber auch nur vom Anfang seiner Tagebücher war und dann habe ich ja gar nicht weitergelesen, weil ich bin einfach auch so zerfranst, zerklüftet in meinen Leseabenteuern, Leseanstrengungen. Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Und so ist aber, genau deshalb passt jetzt Bertolt Brechts Tagebucheintrag ganz gut. Hier habe ich vorliegen Bertolt Brecht, Werkausgabe Edition Suhrkamp, zweiter Band 1942 bis 1955. Ah ja, das ist also der zweite Band, wo er jetzt in Amerika ist. Emigriert am 12.08.42 bis ja, da fängt das an. Und da habe ich ganz am Anfang, und das wollte ich nochmal vorlesen, weil das liefert wirklich den Bezug zum Neue 20er. Ich das Gefühl, das betrifft diese Fragen der Kultur, das ist etwas Wertvolles, man will es bewahren, ja, und das vielleicht auch dieser Anspruch des Neue 20er Podcasts, zu sagen, ja, wir schauen doch noch hin, wir lesen doch noch, aber ist das wirklich so bewahrenswert, frage ich einfach nur, oder bildet man da nicht auch einen Druck auf den Hörern zum Beispiel oder sich selbst? Zu denken, ja, es gibt so viele Bücherstapel, monatlich werden so und so viele Bücher produziert, publiziert und muss ich das alles nachlesen, muss ich immer auf dem Laufenden sein und das ist alles so wertvoll und so schön, ja. Gut. Kurze Pause noch, ich muss mich hier kurz noch erfrischen. Noch ein bisschen Tee aufsetzen, bevor es dann weitergehen kann. Und ja, finde die Folge heute ganz gut. Vor allem am Anfang war ich so in Schwung. Und das mit der Ukraine hat mich aus dem Tritt gebracht. Diese Frage, warum ist die Medienrealität so abgekoppelt von der kommunikativen Realität, die man schon ganz einfach herstellen kann mit den Leuten auf der Straße, wie man mit jedem einfach herstellen kann. Das gibt aber genau ja die Frage des Podcastens. Warum ist es so schwer, manchmal Sachen zu sagen? Ah, genau, da hatte ich was vergessen zum Sozialismus. Dass ich auch glaube, ein großes Problem des Sozialismus dann in der Nachstalinzeit oder vielleicht auch schon zu Stalins Zeit, dass manchmal offen raussprechen konnte oder man wie zu Honeckers Zeit einfach ja so eine Grundfröhlichkeit an den Tag legen musste, so wie der 29er Podcast eben fröhlich ist. So auch Honecker einfach sagt, ja, der Sozialismus, das ist es. Und da mussten einfach alle zustimmen und sagen, ja, natürlich, wer macht das so? Und dass der Sozialismus aber vielleicht gar nicht so von allein sich entwickeln kann, sondern es dazu harte Arbeit, auch Denkarbeit braucht und man die Widersprüche klar benennen und offenlegen muss, das fällt ein bisschen unter den Tisch und dass dann auch legitime Kritik gibt und dass man ja auch andere Weltanschauungen zulassen kann und muss und sagen kann, ja, du bist liberal, okay, du glaubst daran, Pressefreiheit, Freiheit der Kapitalisten auf Ausbildung, okay, ist ja eine legitime Position und du darfst das eben nicht so öffentlich verbreiten in der Zeitung oder so, aber du kannst am Stammtisch ja deine Meinung ausbauen. Diese Offenheit, finde ich, hätte man viel eher, ja, hätte der Sozialismus vielleicht viel eher gebraucht. Auch da kenne ich mich ja nicht so gut aus, aber es ist nur mein Gefühl, dass man heute so, also in diesen kommunikativen Barrieren, das Kapitalsystem richtet diese Barrieren zwischen uns auf, weil es ihnen ganz recht ist. Die Leute denken nicht mehr nach, die Leute reden nicht mehr über Politik. Ist natürlich ganz richtig, um sie besser zu beherrschen, aber auch im Sozialismus, denke ich, gibt es dann diese Barrieren, dass das auch Marx Schuld, sage ich ganz klar, die er durch sein theoretisches Werk, das so umfangreich und so wuchernd ist, auf sich geladen hat, dass er einfach zu viel geschrieben hat. So, das wieder mein Ressentiment gegen die Bücherstapel, wo ich sage, wie soll man das lesen? Aber man muss es ja trotzdem versuchen. Marx, immerhin ist es interessant, was er schreibt, im Gegensatz zu vielen anderen Bücherstapeln. Und ja, aber das eben die Frage, wie soll man das überhaupt verstehen im Sozialismus? Das ist so eine. Der dialektische Materialismus, den Marx begründet, das ist auch so eine schwierige philosophische Strömung. Und vor allem auch, es ist aber trotzdem so vulgär, wie Dietmar da schreibt. Was heißt schon Vulgärmarxismus, wenn doch das Vulgärste letztlich die Wirklichkeit ist, wie sie ist? Und das twitterte dann Marlon Grund und machte dazu einen Screenshot von einem Interview mit John Bolton, dem Sicherheitsberater von Trump, der ganz offen ausplauderte: Ja, ich habe da in meiner Amtszeit hier in 5, 6, Regierungswechsel, Regime Change eingegriffen und das ist so eine harte Arbeit, wie man Regime Change vorbereitet, irgendwie in anderen Ländern, da die Aufstände organisieren, damit wir da wieder liebsame Regierung an die Macht putschen. Und das ist so vulgär, vulgär, also sehr richtig erkannt von Marlon Grund. Also, was bitte, ja, was bitte will man noch haben von den USA für Beweise dafür, dass sie die Bad Boys sind, dass sie wirklich die Bösen auf der Welt sind? Was will man noch haben, als dass sie so offen ausplanen? Es ist vulgär. Und wie kann man dem aber was entgegensetzen? Jedenfalls nicht, indem man so intellektuell marxistisch daherkommt und erstmal sagt, ich muss das ganz genau verstehen, was Marx da meinte. Ja, trotzdem ist es ja eine wichtige Arbeit. Wir dürfen auch nicht so kretinisch sein und sagen, es ist. Man muss gar nichts lesen. Doch, man muss immer schon lesen, habe ich auch festgestellt. Auch Marx ist wichtig. Aber trotzdem, selbst wenn man noch gar nicht Marx gelesen hat, kann man sich schon trotzdem auch irgendwie sozialistisch Gedanken machen über die Welt und sagen, aber es wäre besser, die Produktionsmittel zu verstaatlichen, vergemeinschaftlichen. Und das ist eigentlich das Grundübel, der Kapitalismus, die Ausbeutung, der facht immer weiter die Kriege an. Diese Gedanken kann man auch schon, auf die kann man auch schon so kommen durch Marx. Oder ist ja auch generell schon so verankert zum Glück. Dass vulgärmarxistische Ideen durchsickern ins Bewusstsein, ist ja auch was Gutes. Und das ist einfach mein Punkt. Also, ja, die Intellektualität einerseits, das richtige Denken und Schließen und Urteilen, aber andererseits müssen wir auch was verändern in der Welt. Und die meisten Leute werden weder heute noch in den Anfangsjahrzehnten des Sozialismus dazu neigen, sich groß solche Theorien, so schwierige philosophisch-ökonomische Theorien von Marx wirklich durchzulesen und zu durchdenken. Das ist halt das grundlegende Problem. Wir müssen aber diese Leute trotzdem dazu auffordern, weiterhin frei rauszureden oder überhaupt erstmal frei rauszureden. Nicht wie in der heutigen geistig beherrschten Welt des Liberalismus, in dem ein ganz enger Meinungskorridor herrscht, wie Frank-Walter Steinmeier schon mal sagte in Bezug auf die Ukraine. Also ja, wie ich meinte, wir müssen dahin kommen, dass wir Individuen erzeugen, produzieren, die viel stärker sind, gefestigter, nicht mehr so krank, nicht mehr so psychisch verwirrt und ja, nicht souverän, nicht autonom, wie heute, wie uns der Liberalismus eben zurichtet, damit wir gefügig sind und damit dieses System also weiter existieren kann, weil die Gegner des Systems notwendig planlos sind, es zwar ablehnen, aber sagen, oh, was man machen könnte, weiß ich auch nicht. Ein Stadion mag ich nicht mehr denken, das war auch irgendwie böse, ja, dann ist halt alles böse, dann kann alles weiterlaufen wie jetzt. Und so sind wir also heute ein bisschen planlos. Und also, ja, wir im Sozialismus wollen aber, dass die Individuen wieder stärker werden, wie es bei Faller hieß, was tun wir brauchen. Da Individuen, die sich auch als Raubtiere wahrnehmen können. Aber das heißt eben nicht, dass Raubtierverhältnisse herrschen zwischen den Individuen, sondern da müssen wirklich was Soziales, was, wo sich der Einzelne sicher und abgesichert fühlen kann. Zwar nicht, dass er ohne Arbeit ein Auskommen hat, aber dass eben immer Arbeit gibt, für den der arbeitswillig ist. Und ja, das ist dann vorher klar, Arbeitslosengeld, okay, aber wichtig ist erstmal dieses Recht auf Arbeit, dass jeder arbeiten kann und auch der Mindestlohn irgendwie gut ausgibt. Und da es aber trotzdem eine weitere Staffelung gibt, dass mehr Leistung auch mehr belohnt wird. Das ist der schwierige Weg, den wir da in Angriff nehmen müssen. Nur, genau, Faller sagte eben, ja, also keine Raubtierverhältnisse mehr wie heute, dass man so Angst hat, so zittert, selbst wie ich, wo ich eigentlich aus einem bürgerlichen Elternhaus komme, aus einem sehr gut, aus einem, ja, sagen wir mal, Reichen, aus der mittleren Oberschicht oder oberen Mittelschicht, wie auch immer. Und aus so einem Elternhaus, aber trotzdem so viel Angst vor der Zukunft. Und dann sage ich, ich traue mich nicht mal Philosophie zu studieren, wie ich sage, dann ich muss was studieren, womit man Jobs findet, wie Physik oder Informatik. Dass dieses Ausmaß der heutigen Brutalität der Kämpfe, die ich in mir auch wieder spiegelt sehe und so empfinde und weiter so abbilde, weiter auch reproduzieren will, weil ich ja sehe, das ist diese Weltwirklichkeit da draußen. Und ja, so, also es ist wirklich ein Raubtiersystem heute. Aber was Pfaller meinte, wir wollen Individuen erzeugen, die so stark wie Raubtiere und so stolz sind, aber gleichzeitig die Verhältnisse müssen natürlich sozialistischer werden. Und das ist das komplexe System, wo wir im heutigen Raubtierverhältnis leben, aber die Individuen sind so schwach wie Haustiere, wie Hamster oder wie so Dackel, die einfach nur dumm dem nachdackeln, der sie da anführt, eben ihr Herr, ihre ja, imperialistischen ja, Einflüsterer, die da die Doktrinen aus Washington übermitteln. Nun, genau, das wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Im Sozialismus absolut auch irgendwie eine Art von Meinungsfreiheit oder eine, nicht nur Meinungsfreiheit, wie es heute heißt, ja, du darfst ja alles wissen. Das ist natürlich Quatsch, weil man ist ja schon so beeinflusst durch das, was der Diskurs an Normen, an Grenzen setzt. Aber irgendwie die Leute dazu ermuntert zu sagen, ja, äußert doch auch was vielleicht außerhalb dessen steht. Also es hat schon seinen Sinn, seine Richtigkeit, dass wir hier den Sozialismus aufbauen und dass wir keine solche Pressefreiheit wie im heutigen Sinn mehr zulassen können und ein paar andere liberale Freiheiten einschränken dürfen, müssen. Aber irgendwie müssen wir auch eine Art von geistiger Beweglichkeit bewahren und auch uns davor schützen, da in so eine Erstarrung reinzugeraten und einfach, was auch nachvollziehbar ist in der Sowjetunion, dass sie in diese ganz heftigen Kämpfe, Klassenkämpfe mit den anderen bürgerlichen Ländern verstrickt war und deshalb, ja, da geht es ums Überleben, steht der Staat auf dem Spiel und es ist klar, wir müssen diesen Sowjetstaat erstmal erhalten und da ist auch klar, dass man nach innen irgendwie autoritäre, irgendwie, ja, irgendwie Zensur anwendet. In bestimmten historischen Perioden. Nur gut, für heute können wir sagen, wir als Deutschland sind so mächtig, auch das Land. Hier würde, wenn eine Revolution auch noch was ganz anderes, würde das Weltmachtgefüge auch ganz anders verändern. Wir müssten nicht erst diese Weltmacht aufbauen, wie es Russland dann wundersamerweise geschafft hat, irgendwie zur Weltmacht aufzusteigen von so einem unterentwickelten Land. Sondern wir sind heute eigentlich schon eine Weltmacht als Deutschland. Und als sozialistisches Land können wir wirklich dieses strahlende Vorbild dann für die ganze Welt werden. Und das ist vielleicht der Unterschied genau zur Sowjetunion. Vielleicht. Natürlich wären das harte Kämpfe oder sogar Kriege dann, wenn man sich von den USA lossagen will. Aber trotzdem sind wir da vielleicht noch ein Stück freier und können uns das auch erlauben, wie ich meine, zu sagen, wir brauchen wir brauchen auch geistige Belebung. Wir können uns nicht darauf nur zurückziehen, auch wenn es verständlich ist, zu sagen, wir müssen erstmal den Sozialismus schützen und der darf nicht irgendwie angegriffen werden, der darf nicht in Frage gestellt werden. Das ist richtig, materiell gesehen. Ja, der darf nicht mehr angetastet werden. In der Politik dürfen wir das nicht zulassen, zum Beispiel durch 4-jährliche Wahlen, dass dann durch Leute, die sowieso manipuliert, beeinflusst sind, dass die dann irgendwie wieder die Regierung stürzen können und dass dieser Demokratiezirkus wieder losgehen kann. Das nicht. Aber geistig müssen wir schon zulassen, dass eine Veränderung, dass verschiedene Blickwinkel geben kann. Dass der Sozialismus auch in Frage gestellt werden kann. Und wir fragen können, was bringt das eigentlich? Ist das wirklich besser? Das, denke ich, ist mein Punkt, den ich machen wollte. Aber damit muss ich mich kurz in die Pause verabschieden und da bin ich ja abgeschweift. Jetzt wollte ich zu Brecht kommen und ja, das kurz vorlesen. Ja. So, da bin ich wieder. Ja, jetzt gerade festgestellt, es ist ganz schön heiß draußen. Gerade im Garten bei den Pflanzen. Es ist wirklich so heiß, die Sonne brennt. Aber ich finde diese Jahreszeit eigentlich die schönste, so gerade den Spätsommer und Herbst dann. Da ist auch mein Geburtstag übrigens am 3. Oktober. Das war es, was ich damals meinte, dass ich diesen Tag nicht mehr feiern will. Eigentlich am besten auch gar nicht mehr meinen Geburtstag feiern will. Und man sowieso immer lästig Feste und so weiter. Das ist ganz gut, weil ja, die Zerschlagung des Sozialismus noch als Feiertag zu begehen, das ist ja wirklich das ziemt sich einfach nicht für einen Kommunisten mit so einem Tag überhaupt irgendetwas Positives zu verbinden. Denn das ist ja wirklich der Grund, warum es uns heute so dreckig geht, warum all diese Probleme der Beherrschung, der Krankheiten etc. in uns und um uns herum wüten. Dass der Sozialismus, der noch nicht perfekt war, aber der die Richtung weisen konnte zum perfekten System, einfach auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen wurde, einfach wieder das menschliche Bewusstsein fragmentiert werden sollte und gesagt werden sollte, so, es muss alles liberal sein, wir fangen von null an, jeder ist frei, jeder kann so machen, nachdenken, wie er will, es entwickelt sich einfach das draus, was sowieso, wer da die stärkste ökonomische Macht hat, der übermannt den anderen und der pflanzt ihm auch ins Hirn das ein, was halt seinen Interessen entspricht, etwa den Interessen der US-amerikanischen Bourgeoisie, von der sich auch die hiesige Bourgeoisie und sogar die russische, wie es da hieß im Text, sogar die noch gepampert und abgesichert fühlen. Gut, ja. Genau, ich finde aber diese Jahreszeit doch eine der schönsten oder die schönste, weil alles so reif ist, die Früchte hängen da. Das hat auch was Sexuelles, hat auch was damit zu tun, wie Nietzsche schrieb, diese Lust. Es ist die Gartenfreude der Erde. Man muss nur rausgehen in den Garten und sich was pflücken. So auch in der Liebe. Muss man sich nur küssen oder den anderen anlächeln. Und ja, so ist dieser Spätsommer vielleicht das Symbol der Liebe, dass alles reif ist, aber auch ist reif gemacht werden muss durch die äußeren Naturumstände, durch das Zusammenspiel aller Kräfte. So auch in der Liebe muss erst das soziale System kommen, das uns diese Idee einpflanzt und uns zur Lust anleitet. Und so ist diese Lust natürlich heute auch nicht mehr so schön in einem derart fragmentierten, chaotischen, anarchischen geistigen System, das auf der Anarchie der Warenproduktion und ihrer Bemäntelung, Verbrämung im Überbau dann beruht. Dieser Unterbau der Warenproduktion muss eben bemäntelt, abgesichert werden, damit die Individuen nicht in der Lage sind, den in Frage zu stellen. Er muss mit dem Überbau. Und das ist aber chaotisch. Und das ist das Problem. Nun, aber ja, ich fühle mich müde, aber muss eigentlich noch weitermachen. Es gab noch einige Punkte, die ich mir vorgenommen habe. Nun kommen wir zu Brecht. Gut, er schreibt also hier in diesem Arbeitsjournal, kein Tagebuch, sondern seine Arbeit für das Buch, kein reines Tagebuch, also Arbeitsjournal. 22.08.42. Ah, das ist fast. Heute ist der 12.08. Ah, das beginnt wirklich am 12.08. Das ist ja ein Zufall. Dieser Band hier, dieser zweite Band beginnt am 12.08. 42. Aber hier wollte ich jetzt den anderen Eintrag vorlesen. '22.8. Bei den Frankfurtisten. Reichenbach ist besorgt, wie alle Sozialdemokraten, dass das Erbe auch unbeschädigt in die klassenlose Gesellschaft geborgen werden kann. Die Rettung der Kulturgüter hält ihn schlaflos, während sie mich einschläfert. Vergeblich wird ihm erklärt, dass die Kulturgüter dieselbe Funktion bekommen haben wie alle anderen Güter, nämlich wahren Charakter angenommen haben. Die Beethoven-Symphonie unterwirft den Proletarier lediglich der übrigen Kultur, welche für ihn eine Barbarei ist. Natürlich werden nur die Künste gerettet, die an der Rettung der Menschheit sich beteiligen. Die Kultur muss ihren Gütercharakter aufgeben, um Kultur zu werden. Aber wie kann das Verständnis für Kunst bewahrt bleiben? Die Künste bewahren, produzieren es. Die Schönbergsche Musik macht die Beethovensche verständlich. Die Proletarier müssen zusammen mit der gesamten Produktion eben auch die künstlerische von den Fesseln befreien. Das war schon dieser ganze Eintrag. Die Schönbergmusik, das ist diese Zwölftonmusik, glaube ich, da bin ich auch nicht bewandert in diese kulturellen Fragen. Auch Hax schrieb zu diesem dieses Werk Schöne Wirtschaft, Fragen der Ästhetik und wie bemisst sich der Preis eines Kunstwerks. Aber ich fand nur diesen kurzen Auszug von Brecht erhellend, weil er ein Licht auf dieses kleinbürgerliche Denken wirft. Dieser Kleinbürger, der im Schatten der Bourgeoisie dahin gleitet, obwohl seine Klassenposition eigentlich eher die eines Proletariers wäre, oder eben diese Angestellten, die schon Krakau beschrieben hat, die eben mit diesem Gefühl reingehen, auch ganz groß zu profitieren von dieser Gesellschaft. Und ja, was man hier alles genießen darf, konsumieren darf. Und nun sagen sich solche Intellektuellen wie Stefan und Wolfgang im Neue 20er Podcast, ja, die Kultur, die ist eigentlich wichtig und das machen wir hier stark, ist ja auch richtig, teils, ja. Aber man müsste das mitreflektieren, dass die Kultur auch wahren Charakter annimmt und dass auch sie selbst ja eine Ware aus sich selbst machen und da zum Beispiel der Eintritt verlangen für einen Podcast, für den Salon zumindest. Was ja nicht schlimm sein muss, sage ich nur. Ja, ich lese bei Ihnen auch diese Angst um das Erbe heraus, wo wir mit Brecht aber sagen müssen, da dürfen wir keine Rücksicht drauf nehmen, sondern das alles muss zertrümmert werden. Diese Kulturgüter sind auch integraler Bestandteil der alten bürgerlichen Welt, nehmen wahren Charakter an, zum Beispiel in Kunstwerken. In Kunstwerke wird investiert, das ist eine super Wertanlage. In Zeiten, wo man keine Zinsen kriegt, kauft man sich eben ein schönes Aquarell oder ein Bild von Hunter Biden, habe ich gehört, dass er auch Bilder malen sollte, die dann zu einer 500.000 gehandelt werden. Okay, das konnte ich hier nicht überprüfen, diese Information. Stelle ich einfach so dahin. Das ist dann auch ein interessanter Auswuchs dieser Oligarchengesellschaft in den USA. Dass da Söhne von Präsidenten also irgendwie ja so malen, aber dann wird das hoch bewertet, natürlich nicht wegen den künstlerischen Eigenschaften, sondern wegen den politischen Verstrickungen. Und das ist wirklich diese Korruption, die Geldwäsche, die da stattfindet, sagte mein Bruder. Er was glaubt, der mir das sagte. Das ist ja faszinierend. Aber gut. Das ist ein Beispiel, aber auf solche mafiösen, vulgären Strukturen, Beispiele bezieht sich hier Brecht natürlich nicht, sondern generell die Frage der Kunst, auch Brechts Kunst. Auch Brecht sagt also, er muss dieses Theater machen, indem er einen didaktischen Anspruch hat, den Leuten den Sozialismus beibringen kann, genau wie ich vorher sagte, weil die im Marx nicht lesen wollen und es da auch verständlich ist, das ist die Aufgabe der Intellektuellen. Aber die müssen das ja irgendwie übersetzen oder können zumindest sagen, was ziehe ich daraus für Schlüsse für mein eigenes künstlerisches Schaffen als Theater machen und nur Wer da mitmacht, irgendwie schreibt Brecht, nur diese Kunst wird dann auch gerettet in die neue klassenlose Gesellschaft. Und ja, also genau, wie ich mal Bataille zitiert, ein Philosoph, den ich schon zu sehr vernachlässigt hatte, habe ich das Gefühl, es ist doch irgendwie auch eine verwandte Seele zu mir, sage ich, dieses Chaotische, was in seinem Schreiben und Denken auch am Werk ist. Bataille, Georges Bataille, der Franzose, schrieb, dass auch heutzutage nichts getan werden könnte ohne den Ruhm, die absurdeste aller Größen. Das, ja, der Ruhm, das Absurdeste, was soll das sein, dass du von anderen Menschen so gefeiert bist und aber es ist doch irgendwie alles vergänglich, wir alle sterben und die Liebe ist vielleicht dieser wahre Ruhm, wie Hacks in dem Gedicht Am Scheideweg schrieb, damals in 95 vorgelesen. Ja, da wirst du von dem anderen Menschen so anerkannt, ganz begriffen, der begreift vielleicht deinen Charakter, deine Nöte, Probleme oder will das zumindest, versucht das zumindest. Ich finde dieser Austausch statt dieses Durchschauen, dass man sich dem anderen öffnet und sich so gut dabei fühlt. Und ja, ist das nicht der eigentliche Ruhm dann oder ruhmreiche Taten im Bett zu vollbringen? Ist das nicht viel wertvoller als Ruhm als Schriftsteller zu erlangen? Und das ist genau die Frage, die auch in der letzten Folge aufgeworfen wurde. In Platons Text, den ich jetzt leider heute nicht aufgreifen kann, wegen diesem Einschub hier. Was auch mit Liebe zu tun hat, sagte ich ja, Liebe zu Podcasts oder geistigen Vorbildern. Aber den werde ich dann weiterlesen und es hieß da, ja, die Dichter, die haben viel größeren Ruhm erworben, oder die haben viel mehr geliebt, die haben sich der wahren Liebe gewidmet, weil sie ja zeitlose Werke hinterließen, die zeugten eben im Geistigen. Und so ist also Hesiodos hoch angesehen, sagte Sokrates oder dieser Diotima da in seiner Rede sein, weil er diese schönen Mythen gezeugt hat. Oder Solon, das ist eine sehr interessante Figur, der war eben Gesetzgeber damals und sehr geehrt dann in der Zeit der Demokratie in Athen, dass er da vor, in der Urzeit vor hunderten Jahren, also ganz in der Anfangszeit irgendwie dieses athenischen Staats, Gesetze gegeben hatte. Oder er hatte so viele Gesetze zum Erbrecht, zum Steuerrecht und so weiter, alles Mögliche festgeschrieben. Und das war so gerecht, dass er so hoch angesehen wurde. Und Jahrhunderte später die Athener sich immer auf ihn berufen haben und ihm dann sogar massenweise Gesetze noch zugeschrieben haben, die gar nicht von ihm stammten. Aber es hieß immer die solonischen Gesetze, weil das war einfach diese Basis der Solidität, wo man sagt, ja, das war dieser weise Mann. Eine Anekdote bezeugt einfach sein Durchblick ganz gut über, wie kann man über die politischen Verhältnisse sich irgendwie noch erhaben zeigen und trotzdem einen theoretischen Durchblick haben, trotzdem, ja, durch Schreiben, durch reflektierte Vorschläge zu politischen Gesetzen. Als Beispiel, er schrieb eben diese ganzen Gesetze auf und reiste dann für 10 Jahre im Mittelmeerraum umher, weil er nicht wollte, dass er von irgendjemandem in Athen dazu gezwungen werden konnte, irgendein Gesetz rückgängig zu machen oder abzuändern. Und das ist so weise, dass er weiß, ja, irgendwem wird das immer gegen den Strich gehen, die eine Interessengruppe, die andere. Und ich muss einfach weg sein. Ich muss einfach, ja, ganz woanders sein. Und er reiste dann so umher. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Bezugsperson für die griechische Geschichte, dass er irgendwie diese höchste rechtliche Instanz ist, der der Gesetze schuf. Und so hieß es dann im Text von Sokrates, ja, die haben die wahre Liebe gelebt und die wirklich wichtigen, wertvollen Kinder gezeugt, die wichtiger sind noch als die Menschenkinder. Und das ist genau die Haltung, die ich habe in Frage stellen würde und sagen würde, vielleicht redet Platon da auch ironisch zu uns, das müssen wir weiter analysieren in den nächsten Folgen. Meine Hypothese ist nur, dass wir das nicht beim Nennwert nehmen dürfen. Und vor allem das von Hacks aus Folge 35 ernst nehmen müssen, zu sagen, eigentlich ist wichtiger, selbst oder vor allem für den Schriftsteller wichtiger, von seinem Geliebten anerkannt zu werden, von dem die Liebe zu erfahren und dem einfach alles zu geben und zu schenken, statt auf die Nachwelt oder auf den Ruhm der Mitwelt zu hoffen. Diese Mitwelt, die einfach integraler Bestandteil des Systems ist, des heutigen falschen Systems. Und auf was will man da genau hoffen? Aber. Um aber zu Brecht zurückzukommen, ja, ich weiß auch nicht, was ich damit ausdrücken will, ist, dass auch ich also ja nicht zur Feder greife oder auch immer wieder diese Probleme habe, obwohl ich eine gewisse Berufung auch zum Schriftsteller oder zum Essay-Schreiber spüre. Ich ja immer wieder eigene Essays vorlasse, aber es trotzdem schwerfällt, das alles in eine geordnete Form und in eine Routine zu bringen, dass ich wirklich täglich was schreiben würde oder mich einem Thema widmen würde und da den einen Essay wirklich zu Ende schreiben würde oder den einen Roman, die eine Erzählung wirklich mal durchdenken bis zum Ende formulieren würde. Und das ist so schwer, ich bin so chaotisch. Und es ist aber das, was einen motivieren kann, der Ruhm. Und da kommen wir auf den wahren Charakter, das nicht nur viel gelesen zu werden, sondern auch dadurch zu verdienen, zu denken, ich könnte dieses Werk schaffen, das mich da emporspült, in dieser Aufstiegsgesellschaft auch mir so viel Kapital zuspült. Und ja, das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja auch, aber für den sozialistischen Schriftsteller die Position, der sich bewusst sein muss, dass das halt das System ist, in dem er lebt, dass da irgendwie alles wahren Charakter annimmt, selbst die Personen noch und selbst ja, so künstlerische Produkte. Und ja, so ist Brechts Position immer. Man muss das schon reflektieren von vornherein. Man kann nicht einfach Kunst machen im luftleeren Raum, sondern erstmal ist Kunst Teil des Reaktionären. Erstmal ist es genauso warenförmig wie alles andere. Und die Rettung des Erbes ist ein absurdes Anliegen. Ist so ein Anliegen für Sozialdemokraten, für solche Leute, die da ihre schöne soziale Position haben und sagen, ah ja, es gibt soziale Widersprüche, da ist gut, was zu tun, aber andererseits, uns geht es ja auch ganz gut und es ist so schön, überhaupt diese Bücher und diese Musik zu genießen. Und das darf nicht verloren gehen in den Würden einer Revolution. Doch, wir müssen alles in Frage stellen. Es darf keine Rücksicht geben auf althergebrachte Kunstformen. Ja, was ist überhaupt diese Frage, die da gestellt wird? Wie kann man das Erbe hinüberwerten? Klar. Rettung der Kultur. Irgendwie die Vorstellung, dass nur im Kapitalismus eine reiche Kultur geben kann. Aber es ist ja genau andersrum, wie in Athen damals eben die Grundlage der Kultur, die Kunst damals bei den alten Griechen ja auch so erblüht, die Skulptur, die Malerei, Zeuxis und Parrhasios oder wie auch ja, die ihre optischen Täuschungen da schon gemalt haben. Ja, ganz verschiedene Künste eben erblüht sind in einem Zeitalter der Gleichheit. Klar, wo es immer noch die Sklavenhaltung gab, wo es extrem viele Leute gab, die einfach als Sklaven gehalten wurden, aber unter denen, die als Bürger gezählt wurden, die von den Griechen als Bürger mitgezählt wurden, war eben die Idee der Gleichheit schon deutlich weiter fortgeschritten als heute zum Beispiel bei uns, wo wir ja auch alle als Bürger mit sind, wo er auch heißt, der Hartz-IV-Empfänger, der gehört ja auch dazu, es ist ja auch ein Bürger dieses Landes. Aber er ist eben nicht Bürger in diesem Sinne der Bourgeoisie, die uns eigentlich beherrscht. Und das sind die eigentlichen Bürger, für die ist der Staat eigentlich gemacht. Und die Kleinbürger hängen sich in deren Windschatten. Und ja, es ist keine richtige Kunst mehr möglich im heutigen System. So wird es schon klar. Und das waren nur hier meine ganz klare Enthüllung in Richtung des Neue 20er Podcasts, dass ihr Spielchen da ein bisschen absurd ist. Wir leben in einer Welt, in der die Leute immer weiter versumpfen in irgendwelchen Smartphone-Spielen, in der die Leute ideologisch beherrscht sind durch die imperialistischen Medienmonopole, in der die Leute nicht mehr nachdenken. Oder wenn sie nachdenken, den Schlüssen dieses Nachdenkens nicht mehr vertrauen können. Ja, und das nur dazu. Und Grund dafür, wie ich am Anfang meinte, Corona auch, da, ja, muss ich dann noch weiter auf diese Podcasts eindreschen, vor allem auf Wolfgang, weil der dann sich da profilieren will jetzt und sagen will, ja, da gibt es diese Koronisten oder diese Leute, die extrem immer noch auf die Gesundheit, auf die Masken Wert legen und sagen, das müsste man aber tragen im Theater. Und Wolfgang sagt dann, aber nein, das ist eine Einschränkung. Und überhaupt sagt Stefan dann, viele Leute, die auch 80, 90 sind, würden lieber für eine Woche Halligalli noch ihr ganzes restliches Leben opfern. Also das ist genau mein Punkt. Das reine Überleben ist kein so großer Wert, sondern der Inhalt dieses Lebens. Das war nur der Punkt, den Stefan da machte. Und so glauben diese Podcasts, also sich da profilieren zu können gegen diese Leute, die Koronisten, die ja auch Opfer sind dieses Diskurses der letzten 2 Jahre, der ihnen so eingetrichtert hat, wie schlimm es alles ist und mit dem Virus überhaupt, wie uns das killen kann und wie unsolidarisch so viele böse Menschen, so viele Querdenker sind. Und ja, diese Leute sind ja auch Opfer und leiden ja auch sehr stark psychologisch darunter, unter diesem Corona-Regime, diesem ideologischen Regime des Gesundheitsschutzes, des absolut durchgesetzten Dispositivs der Solidarität und der du sollst dich nicht anstecken, obwohl du vielleicht 30 bist und Corona gar kein Problem für dich wäre, ab wie weil du ja solidarisch sein willst mit dem 80-Jährigen irgendwie deshalb oder irgendwie deshalb müssen die Kinder geimpft werden und Masken tragen, weil irgendwie die Älteren, die 80-Jährigen, die ungeimpft sind oder diese ominöse Gruppe derer, die sich nicht impfen lassen können, wie es heißt, die müssen geschützt werden, ne? Was auch sehr obskur ist, weil wer soll das sein? Ja, bei Chemotherapie, da ist es wohl so, dass man da nicht impfen kann, aber ja, wer Chemotherapie macht, der hat die auch schon wieder beendet seit Beginn dieser Impfkampagne. Also es gibt wohl keine Chemotherapie, die irgendwie über 1,5 Jahre geht. Von dem her hätte der auch schon die Möglichkeit, sich wieder impfen zu lassen. Und ja, also was ist das für eine Gruppe, die da so immer wieder genannt wird, die sich gar nicht impfen lassen können? Also es mag vielleicht Einzelfälle geben, aber grundsätzlich ist die Lage so, dass die Impfstoffe seit langem für alle vorliegen, dass sie nicht so wirksam sind wie erhofft. Und ja, auf der Basis jetzt noch weiter dieses Gesundheitsregime am Laufen zu halten, ist ja Ausdruck dessen, was ganz am Anfang, von ganz Anfang an schiefgelaufen ist in der Debatte und wozu eben vor allem solche Podcasts wie Stefan beigetragen haben, die dann auf die Linie des Gesundheitsschutzes einschwenken, aus sekundärer Motivation, eben aus der Sehnsucht nach Ruhe, wie ich feststellte. Diese Argumentationslinie wurde dann auch aufgegriffen im 23er Podcast, was ich gut finde. Bin ja nicht so, dass ich hier ein Copyright erhebe oder so auf meine Ideen, sondern fand ich ganz gut, dass Sie sagten, ja, diese Leute, die sagen, man muss immer weiter Masken tragen im Theater, obwohl dann Wolfgang sagte, ja, neben mir sitzt die 80-Jährige, die eben auch ohne Maske da sitzt und keine Angst vor Corona hat, obwohl sie ja im Frühling ja fast oder in Ohnmacht gefallen ist in der Oper. Und da irgendwie krank war, ich jetzt nicht, ob es Corona war, aber ja, obwohl man weiß, Corona kann natürlich ge sehr gefährlich werden, gerade für solche älteren Leute. Ja, setzen die sich doch auch bewusst dem Risiko aus und sind da ohne Maske. Und jeder kann ja sich selbst schützen und Maske tragen. Also dieses Fremdschutzargument ist einfach auch nicht wissenschaftlich haltbar. Es bringt gar nicht so viel oder fast gar nichts für, man leistet damit fast gar keinen Fremdschutz, sondern der wirkliche Schutz ist der eigene Schutz, dass man eine Maske aufzieht und sich dadurch selber schützen kann. Genau, aber ja, Ursache all dessen ist eben diese Gefügigkeit von Anfang an gegen dieses Narrativ, was eigentlich leicht zu durchschauen ist als falsch, dass Corona für uns alle so gefährlich wäre und wir die Ausbreitung so kontrollieren könnten, dass es überhaupt so einen Einfluss darauf geben könnte, ja, du reduzier deine Kontakte und wenn wir das alle nur machen würden, dann würden sich die Welt nicht so ausbreiten. Es ist von Anfang an, die grundlegenden Prämissen sind einfach falsch und das ist auch, was ich mit dem in Bezug zum Ukraine-Krieg und der imperialistischen Herrschaft in unseren Köpfen meine. Oder ja, Stefan, der sich die Fernsehnachrichten anschaut und dann eben doch wieder die Prämissen akzeptiert, so auch Wolfgang. Und so ist halt dieses Problem oder diese ganze Perfidität muss ich ja leider enthüllen, wenn Wolfgang jetzt so sich lustig macht und echauffiert über ja, diese Leute, die davon immer noch nicht loskommen und auch nicht in andere Länder schauen wollen, wo andere Länder wie Dänemark zum Beispiel ja schon Corona einfach überwunden haben und mit der Grippe gleichsetzen. Oder Stefan dann sagt, ja, also ich kann es mir gar nicht erklären, dieses Corona-Thema, das scheint ja doch tiefe Spuren hinterlassen zu haben. Das scheint ja doch irgendwie was angerichtet zu haben in uns allen. Ja, Stefan, es hat ja auch was in dir angerichtet, dass du diesem demagogischen Diskurs sehr lange gefolgt bist, nicht nur im ersten Jahr, sondern im letzten, also 2021 immer noch, im Herbst, als diese ja, Apartheidspolitik, diese Segregation da nach Impfstatus lief, das ja irgendwie affirmiert hast und da du kein kritisches Wort verloren hast, dass das irgendwie grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien aushebelt. Also dieses BRD-Rechtsstaats, der immerhin nicht die völlige Barbarei ist, immerhin sind ja ein paar Prinzipien festgeregelt, auch wenn es in dieser Weltbarbarei des Kapitalismus eingebettet ist. Aber da muss man natürlich als Linker dann trotzdem dagegen halten, wenn das weiter aufgelöst wird, die bisherigen zivilen Freiheiten. Und vor allem halt so eine Menschengruppe als Feind der Gesellschaft ausgerufen wird, wie die Ungeimpften, was erstens noch nicht mal wissenschaftlich haltbar ist. Also es war eigentlich klar oder relativ früh dann klar mit Studien, dass der Fremdschutz auch beim Impfen sehr gering ist, sehr schnell abklingt wieder nach ein paar Monaten. Aber selbst wenn es wirklich gestimmt hätte, dass Impfungen irgendwie solidarisch sind und der 25-Jährige sich unbedingt impfen lassen soll, auch wenn er für sich selber kein Risiko oder keine Angst vor Corona hat und nicht die Notwendigkeit sieht, auch dann ist es irgendwie ein moralischer Akt wegen den anderen, den Eltern. Selbst wenn das gestimmt hätte, was es faktisch aus meiner Sicht nicht tut, was einfach eine Lüge ist, selbst dann wäre diese Segregation eine völlig unmoralische, unbegründbare Sache anhand dieser Fakten. Also selbst da ist es dann ganz klar aus meiner Sicht, dass das auf der Lust an der Verächtlichmachung dieser Menschengruppe beruht und dass diese Lust vom Versagen der Regierung ablenken soll. Einerseits es der Regierung gelingen kommt, aber andererseits es auch aus dieser Woken-Blase, wie es da heißt, oder aus generell dieser linksliberalen Medienblase, zu der eben diese beiden Podcaste integral dazugehören, auch wenn sie sich darüber so erheben wollen, aus dieser Lust an der Projizierung auf ein Feindbild oder an der Erfindung einer Gruppe von Leuten, ja, die schuld sind, wegen denen läuft es schlecht. Und generell ist es richtig, wie Stefan meinte, da zitierte ein Kommentator aus seinem Podcast, man wünscht sich eben bei Corona einen Staat, der aktiv ist, der wirklich was macht, so wie ich es mir auch gewünscht hätte, dass die Alten in den Altenheimen geschützt werden oder wenn nicht geschützt, dann wenigstens ein Besuch ermöglicht wird, dass nicht diese unsinnige Komplettisolation stattfindet, wie es 2020 war und dass die Alten dann allein und einsam sterben. Aber ja, das kriegt der Staat eben nicht hin. Kriegt nicht hin, hier eine Abwägung zwischen reinem Überleben und Inhalt des Lebens zu treffen und zu sagen, wir müssten aber Besuche von Verwandten erlauben, weil die Corona-Infektion ist ja das kleinere Problem für diese Alten, sondern wirklich, die wollen nochmal einfach ihre Kinder sehen. Und das ist etwas, das ist einfach jetzt das Allerwichtigste in ihrem Leben, dass sie die noch sehen können. Und ob die dann Corona übertragen, ja gut, dann ist es so, dann sterben sie, aber dann haben sie wenigstens noch ihre Kinder gesehen. Aber gut, der Staat kriegt das nicht hin, das ist ja auch nicht überraschend, zumindest für einen Kommunisten nicht, dass hier, ja, dass eben die Art und Weise ist, wie der Staat noch nicht mal versagt, sondern wie er einfach seine normalen Geschäfte erledigt, indem er sie eben nicht erledigt. Oder indem es eben nicht um die Menschen geht, wie in dem Zitat von Putin. Die Menschen, die Interessen der Menschen und des Landes müssen im Vordergrund stehen. Nein, natürlich nicht, sondern die Interessen der Bourgeoisie und insbesondere der US-geführten Bourgeoisie, wie man jetzt sieht im Ukraine-Krieg. Ja. Würde ja sonst gar keinen Sinn machen, selber vom Gas noch so abzuschneiden. Also, ja, aber worauf war ich jetzt gekommen? Ich wollte einfach das ausdrücken, dass die Tatsache, dass sich die beiden Podcasts jetzt so über die Koronisten, die immer noch so extrem in diesem Wahn der Corona-Vermeidung gefangen sind, über die können sie sich erheben. Ja klar, können sie das, aber das können sie ja nur, weil sie diese Gruppe erst hervorgebracht haben, diesen extremistischen Diskurs der Gesundheitsverabsolutierung erst hervorgebracht haben und immer noch weiter hervorbringen, wie Wolfgang gesagt, ja, er will sich so als Mittelmann da als in der vernünftigen Mitte stehend und sagt, man muss ja auch nicht alles leugnen. Also ich bin ja auch keiner, der alles leugnet, wieder mit diesem Begriff Corona-Leugner spielt, mit diesem geschichtsvergessenen Begriff, aber okay. Und dann, aber andererseits sagt er eben, ja, ist ja auch nicht auf dieser Seite der extremen Koronisten, die immer noch sagen, es müsste wieder Maskenpflicht geben und so weiter. Und die Pläne von Lauterbach gehen noch gar nicht weit genug, etc. Also, ja, Wolfgang ist Teil dieses Spiels, ist Teil dieses Zusammenhangs Und meint jetzt aber sich da soziales Prestige abgreifen zu können, indem er diese Leute weiter verächtlich macht. Und das muss man hier, muss ich hier ganz hart so aussprechen, ja. Dass die Volksmassen, die sind ja auch, also wir alle sind ja irgendwie beherrscht, krank gemacht und können uns gar nicht richtig los sagen von diesem hegemonialen Diskurs, der immer in uns einsickert. Aber zumindest die, die auch ihre eigenen Medienangebote haben, auch einen Podcast, gibt einem ja Kraft, ja, selber einfach alles raus publizieren zu können, was einem so einfällt. Gibt einem ja auch Souveränität. Also diese Leute, die gebildeter und etwas gefestigter da sind, vielleicht wie Wolfgang und Stefan, die, deren Aufgabe wäre es ja genau dagegen anzugehen, gegen solche Fehlentwicklungen in der Gesellschaft. Und genau das zu verhindern, dass wir in so eine Situation kommen, wie wir es jetzt im Sinn. Aber dann zu sagen, in der Situation jetzt nach 2 Jahren, nachdem Wolfgang explizit noch sagt, ja, nachdem ich werde jetzt hier angegangen, schon wieder, als wäre ich auch ein Schwurbler auf Twitter, in den Kommentaren dann, aber nachdem ich doch 2 Jahre lang alles mitgemacht habe, ne, mit Impfen, mit Masken, ich war immer dabei, alles mitgemacht. Und dann werde ich hier trotzdem so angehen. Ja, aber genau, das ist doch das Problem, dass du alles mitgemacht hast. Dass du, was von oben kommt, einfach bestätigst und sagst, ja, wird schon seine Richtigkeit haben, ne? Wird schon stimmen, auch wenn ich es nicht so nachvollziehen kann. Irgendwie stimmt es. Irgendwie diese Projektion von Drosten, es wird 100.000 Tote geben, darf ich gar nicht, oder ich, ja, selbst wenn ich nachdenken könnte, ist dagegen kein Ankommen mehr diskursiv, ne? Da, weil in diesem demokratischen, oberflächlichen Diskurs, dann ist das halt das Totschlagargument, ja, komm. So viele Tote, selbst ein Toter wäre schon zu viel, deshalb gar nicht mehr weiterreden. Ja, also genau das ist ja, er spricht es ja sehr gut aus, ja, obwohl ich das alles mitgemacht habe. Genau das ist das Problem, dass du alles mitgemacht hast. Und genau dafür wird dir jetzt auf Twitter diese verdiente Schmach zugefügt, wo du dich dann noch so als Opfer darstellst und sagst, oh, wobei die eigentlichen Opfer diese Leute sind, die da kommentieren, die von dieser Corona-Ideologie gefangen genommen sind und dann natürlich wie wilde Hunde losgehen auf jeden, der da aussteht aus diesem vermeintlichen Konsens, der eben auch wieder nur ein Konsens in den Massenmedien ist und natürlich ein Großteil der Bevölkerung schon längst auf Seite der Querdenker, der Schwurbler steht, die ja, die ja auch nicht so in die rechtsradikale Ecke zu rücken sind, auch wenn es da sicher auch Rechtsradikale gibt, die mitmarschieren, mit demonstrieren, wie ich damals beschrieb in meiner Corona-Zeit. Trotzdem, ja, in der Situation, in der zerfahrenen Situation gibt es dann halt keine andere Option, als da auf die Demo zu gehen oder ja, also war für mich jedenfalls dann klar, das ist das Richtige, sich da in den Kampf zu stellen und dass da Faschisten dann an meiner Seite stehen, das ist ja nicht meine Schuld, sondern das ist wirklich Teil der Strategie der Regierung und der im Saft dieser BRD-Regierung schmorenden linksliberalen Podcaster, die das Spielchen so mitspielen und sagen, ach ja, dann ist das halt so, dann werden die halt verächtlich gemacht, dann ja, das muss ja auch irgendwie jeder so sehen. Klar, ich will mich damit nicht weiter auseinandersetzen mit Corona, ich habe doch jetzt hier meine Ruhe. Es ist gut, dass die Welt stillsteht. Das ist ja auch gut, wie ich da ausführte. Ja, es ist ja auch verständlich und auch ich spüre so, dass man sich danach gesehnt hat. Und deshalb ich auch jetzt nicht ins Theater gehen will, wie die beiden dann dazu aufrufen. Aber okay, ich glaube, das reicht dann langsam dazu. Ja, Wolfgang ist einfach nur die andere Seite der Medaille dieser anderen Leute, die immer noch im Corona-Wahn gefangen sind. Und Wolfgang kann sich jetzt so darstellen als derjenige, der es überwunden hat. Aber ja, er hat es eben nur überwunden, indem er es erst auch aktiv mit herbeigeführt hat. Und das ist immer wieder dieses Distinktionskapital, was solche linksliberalen Journalisten sich erwerben können, indem sie erst die Probleme hervorrufen. Zum Beispiel im Bereich Migration. Das ist natürlich auch ein sehr polemisches Thema, aber auch da ist es ja so, dass aus der Ecke, wie ich auch schon mal Wolfgang und Ole in ihrem Podcast kritisiert habe, Nummer 58, aus der Ecke oder im Aufwand-Podcast so ein Bezug zur Migration aufgemacht wird. Ja, das ist alles gut oder je mehr, desto besser. Also 1 Million, das ist noch gar nicht genug. Es kann gar nicht genug sein. Ne? Auch wegen dieser Demografie, die Stefans Thema ist. Je mehr, desto besser. Und Ja, das können die sagen, weil sie selbst ja nicht in der Konkurrenzsituation sind zu denen, die dann kommen, wie eben der Arbeiter am Band bei Daimler. Der denkt sich dann ja, okay, aber dann steht er hier gleich, dann steht hier der Syrer neben mir am Band. Was ist dann? Verdiene ich dann weniger, wird dann mein Lohn gedrückt, wenn da irgendwie Millionen kommen, die gleiche Arbeit machen können. Aber gut, der linksliberale Journalist, der hat ja studiert, der ist ja da irgendwie in einer höheren Position. Der denkt sich, ja gut, der Syrer, der tritt jetzt nicht direkt mit mir in Konkurrenz. Deshalb sollen die mal schön alle kommen, die sollen mal schön reinkommen. Und das, was Slavoj Žižek so genial analysiert, das Buch habe ich jetzt nicht hier, aber der Exzess der Leere, da beschreibt er ja, diese Position der linksliberalen Medienelite ist eben, je mehr Ausländer, desto besser, weil irgendwann wird sich die Arbeiterklasse wehren. Und genau das wollen sie unterbewusst. Natürlich sprechen sie es nicht so aus, aber unbewusst vollziehen sie vielleicht diesen Gedanken und sagen, ja, die Arbeiterklasse, die wird irgendwann dagegen aufbegehren, wenn jetzt wirklich jedes Jahr Millionen Flüchtlinge ins Land kommen. Nicht nur 1 Million wie 2015, das ist ja objektiv noch verkraftbar, sage ich ja auch, das ist ja wünschenswert, in so einem Maßstab Migration zuzulassen, ja. Aber einfach diese linke Idee, einfach die genauso falsche Antithese zu den Rechten zu bilden und zu sagen, ja, die Rechten wollen gar keine Migration oder sagen, das ist alles zu viel, dann sagen wir, das ist alles noch zu wenig, das muss doch immer mehr oder je mehr, desto besser, das lege ich da raus als linke Haltung. Und ja, das ist eben dieser schöne Punkt von Žižek, der unbewusste Gedanke der linken Medienelite ist dann zu sagen, ja, also die Arbeiterklasse wird irgendwann dagegen rebellieren und dann eben Faschisten wählen, dann eben die AfD wählen. Aber das ist ja sogar noch gut für uns. Dadurch gewinnen wir ja weiteres Distinktionskapital. Dann haben wir ja weiterhin Recht, dann können wir ja weiterhin auf die herabspucken und sagen, die sind so rassistisch. Und das finde ich so einen genialen Gedanken von Žižek. Also ja, wir steuern auf den Abgrund zu und dann kommen vielleicht Faschisten an die Macht, aber diese linke Medienelite ist also völlig abgekoppelt und ist ja auch letztlich Opfer, ist ja auch so, dass sie sich nicht zu helfen wissen, dass sie soziales Prestige brauchen. Das Soziale ist so wichtig, das ist genau mein Thema. Man will diesen Ruhm der Nachwelt oder der Mitwelt oder eben der Liebhaberin. Und das ist eben dieses Thema. Und darauf ist auch das zurückführbar, glaube ich, dieser Diskurs über Migration, auf den ich hier kommen wollte, aber der genauso zusammenzubringen ist mit dem Corona-Diskurs, dass da eben auch die Corona-Protestbewegung dann abgecancelt wird als Spinner oder die gefährden Menschenleben. Und genauso dann ja, bei der Migrationskrise. Ich bin ja kein Migrationskritiker oder Migrationsbanner. Nur die werden natürlich auch so abgestempelt dann als Rassisten, was ja sicher stimmt für viele in der AfD. Aber grundsätzlich finde ich schwierig mit diesem Begriff Rassismus. Das ist schon eher was einfach einkodiert ist in unsere Gesellschaftsform, der Rassismus mit dieser Pimmeltheorie, die ich vorgelesen habe. Und man muss so darüber nachdenken, über den Rassismus. Also dass ja auch nichts bringt, 1 Million jährlich aufzunehmen, ist ja nichts im Vergleich zu der ganzen Welt. Und was wir wirklich machen könnten, um der Welt und anderen Ländern zu helfen, ist ein sozialistisches Vorbild zu sein, denen zu sagen, nee, hört mal, wir haben euch die ganzen Jahre, Jahrzehnte Lügen erzählt mit der Marktwirtschaft, kann es keinen Fortschritt geben. Ja, es ist leider so, dass wir euch ausgebeutet haben und nur auf eurem Rücken hier im globalen Süden, dadurch, dass wir eure Rohstoffe ausbeuten oder euch immer weiter niederhalten, so ideologisch beherrschen. Dadurch, dass wir euch sagen, die Demokratie, die ist das einzig Wahre. Dadurch haben wir eigentlich gewusst, dass wir euch keinen Ausweg lassen, dass immer weiter das Chaos herrscht, der IWF dann kommt und ja, sagt, die Schulden hier müssen zurückgezahlt werden. Und ja, dass man immer weiter in diese Schuldenfalle gedrängt wird, wie in vielen Ländern wie Argentinien. Und das also den Leuten zu sagen, aber jetzt, wir haben es eigentlich in der Sozialismus, wir müssen das aufbauen, auch wenn es kompliziert ist. Und das kann einfach das größte Vorbild sein, weil diese Leute in Südamerika schauen ja auch nach Europa und schauen dahin und sagen, ja, das ist irgendwie das Land, wo es gut läuft, wir müssten doch nur so sein wie die. Aber das denen zu sagen, ja, das ist nur die andere Seite der Medaille, es läuft hier vielleicht gut, aber genau weil es bei euch schlecht läuft, es ist im Kapitalismus die inhärent diese Reise nach Jerusalem, dass es nie genügend Plätze für jeden geben kann. Auch wenn man keynesianisch rangehen kann und sagen, wir können doch eine bessere Wirtschaftspolitik machen. Ja, kann man, könnte man. aber eben auch nicht in dieser Demokratie, die von bourgeois Medienapparaten beherrscht wird, wo sich sowas Chaotisches, was Widersprüchliches durchsetzt, was dann wieder chaotische parlamentarische Verhältnisse hervorbringt, wieder Faschisten regelmäßig an die Macht spült in Wirtschaftskrisen und dann sagt, die haben einfache Antworten. Und das Ding mit den einfachen Antworten, dass es gar nicht so falsch sein muss, was die Rechten sagen über Migration zum Beispiel, dass sie vielleicht einen realistischen Blick auf genau diesen Sachverhalt haben, dass es in Südamerika keinen lebenswerten Staat gibt, dass diese Länder keine Heimat in dem Sinne sind, dass die Leute da stolz drauf sein können, zumindest nicht auf den Jetzt-Zustand, in dem dieser Staat Brasilien oder Argentinien zum Beispiel ist. Ja, das einfach so ist. Diese Leute natürlich sehen die sich nach Deutschland zu kommen und sagen, ich will einfach mir da ein neues Leben aufbauen. Und die Linken sagen dann, aber jeder soll doch da, jeder ist doch schon so toll, dass die auch ihr eigenes Land haben. Wir sollen das anerkennen und nicht sagen, dass wir Deutschen so überlegen sind. Aber die Rechten sagen einfach, ne, wir Deutschen sind so überlegen, wir sind wirtschaftlich stärker und deshalb willkommen. Und damit haben sie einfach recht. Das ist einfach richtiger als die Position der Linken. Und wir als revolutionäre Linken müssen den Südamerikaner aber sagen, es ist nicht eure Schuld, dass ihr jetzt in diesem Zustand der Ausgebeutetheit seid, der deutlich brutaleren Entfremdung und Abhängigkeit von diesen imperialistischen Maschinerien, von dieser Segregation der Klassen und der Schichten und Länder. Ja, es ist nicht eure Schuld, sondern wirklich die Schuld dieses Weltgefüges. Und die Linken, die da so emanzipatorisch tun, als könnten wir die Welt retten, indem wir mehr Migration zulassen und diese Länder also durch den Braindrain noch weiter ausbluten, die sind einfach integraler Teil des Problems. Die sind Teil derer, die so extrem davon profitieren und die weiter dafür sorgen, dass das System weiter gut geschmiert weiterlaufen kann. Und ja, das ist leider die unangenehme Wahrheit, die wir da aussprechen müssen, aber ja, es muss eben so gehen. Also, das ist ein kurzer Exkurs zur Migration, weil ich kann das erwähnen, ich wollte im Zuge dieses Themas Liebe auch unter dem größeren Gesichtspunkt zu fassen, der Liebe zu anderen Podcasts, der Liebe zwischen Podcasts, das hatte ich schon mal als Idee erwähnt irgendwann im letzten Jahr, dass auch das eine Liebe ist, Liebeserklärung des einen Podcasts an den anderen. Und da wollte ich eine Folge machen mit Clips aus dem Aufwachen-Podcast. Aus Nummer 62 nämlich. Weil das war ungefähr so die Zeit, in der ich angefangen habe, regelmäßig Aufwachen-Podcast zu hören. Und das war so Anfang 2016 oder ja, Ende 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise dann. Und ja, da will ich diese Naivität dieser linken Journalisten wie Tilo und Stefan einfach nochmal aufarbeiten, nochmal rausgreifen. Aber immer vor diesem Hintergrund natürlich der Liebe oder ja, dass man da einfach sieht, das ist ja doch was Schönes, was ästhetisch Ansprechendes, was da geschaffen wurde als Podcast-Produkt, was natürlich noch Kritik oder verbesserungswürdig ist. Aber ja, und das habe ich mir dann geklippt, da geht es um Migration. Genau, aber das, also dazu und damit kann ich dann langsam vielleicht zum Ende kommen, obwohl ich heute viel, viel zu sagen habe. Und kurz noch einen Text vorlesen, der sich um diese Fragen dreht. Nun gut, dann kann ich hier ja, diesen kurzen Text hier vorlesen, den ich mit zu diesem Themenkomplex aufgeschrieben habe. Wobei man denkt natürlich eben anarchisch fragmentiert ist, wie es dem heutigen System entspricht. Aber das sind hier nur drei Stichpunkte. Genau, das nur. Hier werde ich jetzt nur was mir meine Freundin erst erzählt hatte von ihrer Erfahrung. Sie ist ja aus Peru und eben auch so angeworben, dass sie hier in einem Altenheim arbeiten kann, was ja schön ist, nur es ja, extrem bedrückend dann diese Ausbeutung da, dass man da so für 400 Euro arbeitet, in diesem Bundesfreiwilligendienst macht. Und ja, das ist die Situation in den Pflegeheimen. Die Überalterung der Gesellschaft droht, sagt Stefan. Und wie lösen wir das durch mehr Immigration? Wir brauchen neue Leute, aber ja. Das ist eine zweischneidige Forderung. Wenn wir jetzt dieses niedrige Lohnniveau haben oder die Lücken da gestopft werden mit so ausländischen unterbezahlten Kräften, zu was führt Stefans Forderung dann einfach, dass noch mehr kommen, die so schlecht bezahlt werden? Und wo meine erste Forderung sein müsste, ja, dann müssen erstmal die Leute richtig bezahlt werden, der Job auch wieder attraktiver gemacht werden für Deutsche. Was ja auch wichtig ist, da die Sprache zu kennen, sich mit den Alten zu unterhalten. Aber trotzdem können ja auch Ausländer da arbeiten, nur halt nicht so am Hungerlohn. Ja, aber das ist die Situation jetzt. Und dann auch ein anderes Beispiel von meiner WG. Da ist ein junger Mitbewohner, der auch geflüchtet ist. Und er findet keinen Ausbildungsplatz, obwohl er im Informatikbereich gerade eine Ausbildung sucht. Das ist auch sehr bizarr, wie dieser angebliche Fachkräftemangel, wie Thilo auch mal sagte. Ist es vielleicht so ein Mythos? Ich weiß nicht, habe ich schon vor 10 Jahren mal so nachgelesen, als ich mich gerade informiert habe für das Informatikstudium. Ja, wie ist das überhaupt? Gibt es diesen Fachkräftemangel oder ist das nicht? Ist das nur so ein Mythos, der von den Konzernen ins Werk gesetzt wird, um das Lohnniveau weiter zu drücken und zu sagen, ja, ihr müsst halt noch mehr diese Ingenieurstudiengänge studieren, weil wir den Ingenieuren natürlich weniger zahlen wollen. Natürlich, die Betriebswirtschaftler verdienen immer mehr, die Manager, die im Handel bleibt das ganze Geld stecken. Ja, deshalb wäre es einfach wichtiger, es zeigt sich verschärfende Klassenkämpfe, dann den Ingenieuren und Facharbeitern weniger zu zahlen. Und deshalb dieses Geschwätz von zu wenig Facharbeiter und so weiter. Ja, also in meiner WG jedenfalls ist dieser Mitbewohner, der gern die Ausbildung anfangen würde, er ist sehr motiviert im besten Alter und ja, kriegt irgendwie nur Absagen. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist sein Deutsch schriftlich auch nicht ganz so gut, weiß ich nicht, aber sein gesprochenes Deutsch ist jedenfalls perfekt, weil er auch sehr, sehr jung hierher gekommen ist. Und ja, also da ist immer wieder die Frage, was ist diese Realität der Gesellschaft, die uns nur so durch die Massenmedien zugänglich gemacht wird, aber wie kann man dann überhaupt noch seinem eigenen Verstand trauen? Ich traue es mich immer auch fast nicht, aber muss hier doch mal versuchen, das hier auszudrücken in meinem eigenen Text. Es gibt Jugendliche, die trotz angeblichem Fachkräftemangel keinen Ausbildungsplatz als Informatiker finden. Ausländische Pflegekräfte arbeiten für 400 € plus Unterkunft und bekommen den Lohn auf 600 € aufgestockt, wenn sie sich verpflichten, anschließend an das FSJ eine Ausbildung zu absolvieren und danach noch volle 2 Jahre bei diesem Arbeitgeber zu bleiben. So etwa bei AWO, Arbeiterwohlfahrt. Das sind nur Beispiele aus meinem privaten Umfeld, sollten aber genügen. Solange es keine ordentliche Bezahlung im Pflegebereich gibt und Lücken nur durch BUFTI und FSJ-Rekrutierungen aus dem Ausland gefüllt werden, sollte zunächst mal der Beruf wieder attraktiver gemacht werden und auch vor allem für Deutsche, deren Sprachfähigkeit für die Kommunikation mit den Alten und Hilfestellung für die neu hinzukommenden migrantischen Pflegearbeiter ja sehr wichtig ist. Nächster Punkt. Letztlich beruht die Angst vor der Überalterung der Gesellschaft auf der grundsätzlichen und omnipräsenten Angst, man möge nicht mehr effizient sein. Andere Länder könnten sich als leistungswilliger erweisen und uns als Deutschland an den Rand drängen. Man muss diese Urangst ganz offen aussprechen. Sie ist ein entscheidender Faktor für viele ansonsten unverständliche Widersprüche der deutschen Politik. Wie ich zeigte, drücken wir durch diese angstvolle Haltung der Welt, die vor allem von uns als Großdeutschland, also durch die EU, das ist dieses Großdeutschland, und den USA beherrscht wird, erst diese zynische Sichtweise der Vernichtungskonkurrenz auf, die zur unantastbaren Norm erhoben wird. Genau. Das ist schon mal der Punkt, den ich in den 50er Folgen machte. Wir tun so, als sei dieses Denken der Konkurrenz Naturzustand. Ja, das ist halt die Welt oder es kann gar nicht anders gehen, die menschliche Natur. Aber wir und diese imperialistischen Institutionen, diese Staaten, drücken das der Welt so auf, dass alle anderen Staaten sich genau auch an diesem Konkurrenzmodell zu orientieren haben und eben nicht sozialistisch kooperieren dürfen, überall wo sich ein sozialistisches Pflänzchen entwickelt, das brutalst niedergeschlagen und niedergemetzelt wird, wie wir es weltweit immer wieder sehen, in Afrika, Südamerika, Asien. Wer wie Stefan bei den Themen Demografie und Klima, um nur zwei zu nennen, eine rein nationale Perspektive aufbietet, weil er in seinem demokratischen Selbstbetrug glaubt, zunächst die bürgerlichen Kräfte überzeugen zu müssen, Klammer, In der Tat hat er mit ihnen ja mehr gemein als mit revolutionären Linken, die jene von Kleinbürgern für heilig gehaltene Ordnung und Richtigkeit der bestehenden Gesellschaft anzweifeln und antasten wollen, Klammer zu. Der verfängt sich in illusorischen Utopien, etwa zur Bewältigung der ökologischen Krise mittels Deutschland als Vorbild bei erneuerbaren Energien. Dass bei einer Umstellung allein in Deutschland auf 100% Erneuerbare das Öl und Gas einfach im Nachbarland verheizt wird, fällt hier kognitiv unter den Tisch. Es geht einfach um moralische Erleichterung auf dem stillen Örtchen der Klimagerechtigkeit. Auch kann die ganze Welt nie zu 100% auf Erneuerbare setzen, weil dann Stromausfälle in Dunkelflauten vorkommen, die nicht mehr durch Importe aus Nachbarländern aufzufangen werden. Genau, das ist dieser Punkt, den ich mit Flasbeck machte, in den 80ern oder so. Deutschland kann es ja schon machen, 100% auf Erneuerbare, ja, wäre möglich, dann hat man halt diese Dunkelflauten. Und dann kann man das ja immer noch auffangen. Durch den Nachbarland konnte der Strom ja aus Frankreich importiert werden. Nur für die ganze Welt, schreibt Flasse, ist das natürlich keine Option. Ja, wenn die ganze Welt auf Erneuerbare umgestellt hat, ja, dann gibt es keine Reservekapazität mehr. Oder dann, wenn, dann müsste man halt diese Reservekapazität aufrechterhalten. Was dann die Frage ist, wie ökonomisch ist das, dass man ein Gasspeicherkraftwerk im Notfall, wenn die Sonne nicht scheint, hochfahren kann. Ja, das sind ökonomische Fragen, technische Fragen, muss man genau ausrechnen. Ist das realistisch? Ja. Nur generell hier meine Polemik. Also was ist das bitte, dass ständig gesagt wird, ja, müssen umstellen auf erneuerbare Energien. Es gibt ja wichtige ökologische Themen. Das ist der Punkt, dass der Klimawandel auch vieles verdrängt, was eigentlich wichtiger wäre. Mit der Landwirtschaft, die Schäden, die da angerichtet werden. Oder auch der Klimawandel real ist und eine reale Gefahr ist, aber bei sowas dann der enge Fokus auf CO2, wie stoßen wir weniger CO2 aus, versperrt auch den Blick auf das viel breitere Themenfeld. Und dann wird davon ausgegangen, ja, das ist jetzt unser Problem irgendwie. Wie kommen wir vom Öl und Gas los? Aber ja, dass das als Alleingang für Deutschland einfach ein Selbstbetrug ist, sollte klar sein, dass Deutschland kein Vorbild für die Welt werden wird, ohne international bindende Abkommen. Wenn Deutschland einfach auf eigene Faust sagt, ja, wir stellen hier um, toll, dann ist irgendwie so der Gedanke von Stefan, ja, dann wird irgendwie auch der Rest der Welt sehen, ah ja, das geht ja wirklich mit Klimaschutz und Kapitalismus, dann macht er das auch. Aber dass es eben nicht geht, sondern dass der Klimaschutz Geld kostet, das Geld, das Deutschland hat und sich als Luxus, also diesen Klimaschutz leisten kann, und andere Länder dann die sagen, nee, aber wir sind noch ärmer dran, wir sind ja nicht auf dem gleichen Niveau wie Deutschland. Und dann also einfach weiter mit Öl heizen, völlig nachvollziehbar, das Öl weiter verfeuern und dann einfach auf die gesamte Welt gesehen genau gleich viel Öl verfeuert wird. Es ist nur anders verteilt und nur die Moral, das moralische Kapital ist dann anders verteilt, dass Deutschland sagen kann, ja, aber wir haben ja was gemacht. Also was können wir dafür, dass diese blöden Russen oder diese blöden Afrikaner oder Türken, die kriegen keine Umstellung auf klimaneutrale Energien hin, aber gut, wir Deutschland haben es ja versucht, ist halt trotzdem Klimawandel, aber immerhin. Ja, also das ist eine Erleichterung, das ist wirklich, ja, eine Erleichterung auf dem stillen Örtchen, wie ich es da mal ausdrücke, in Folge 69, glaube ich. Gut, weiter im Text. Natürlich könnte viel über international bindende Abkommen zum Artenschutz, Aufforstung, Landwirtschaft, Industrieabfällen und Abgasen erreicht werden. Aber niemals im Rahmen kapitalistischer Staaten, die sich ja gerade auf den Gedanken der Konkurrenz und Unterwerfung der Nachbarstaaten gründen. Erst im sozialistischen Gefüge kann dieser Schritt zur wohlwollenden Kooperation getan werden. Selbst deutsche Linke sind eben im neoliberalen Effizienzdenken gefangen und zittern vor der sich ständig entwickelnden Welt, an die wir irgendwann den Anschluss verlieren könnten, so die Urangst. Daher wird der Schulterschluss mit dem Großkapital und der Logik der Ausbeutung gesucht. Der Kapitalismus könne sich an ganz verschiedene Rahmen anpassen, man müsse nur die Maßstäbe verrücken, etwa in Richtung Klimaschutz. Diese Wahnidee entspringt dem demokratischen Illusionismus, dem Glauben an die Aufklärbarkeit und Bereitschaft zur geistigen Arbeit und politischen Auseinandersetzung der Welt, die bei der deutschen Bevölkerung noch weniger gegeben ist als in anderen Ländern. Naja. Nächster Punkt. Letzter Punkt. Vor allem, um auf die Migration zurückzukommen, der Gedanke der Hilfeleistung durch Immigration sollte kritisch beleuchtet werden. Die wirkliche Hilfe kann nur ökonomisch-politischer Natur sein, durch die vorgelebte Revolution in Deutschland, was in diesem Fall tatsächlich als Vorbild für die Welt taugen könnte, sowie durch sozialistische Zusammenarbeit zwischen den dann neu aufzubauenden Staaten, die den Prinzipien der heutigen von der Bourgeoisie geschaffenen Staaten diametral entgegengesetzt sein werden. Genau, das paraphrasiert Walter Ulbricht aus dieser Folge 106, 500 Jahre Imperialismus. Der sagt natürlich, das Gesellschaftsmodell des Sozialismus ist einfach diametral dem Imperialismus entgegengesetzt. Es kann keine Versöhnung geben, es kann da keine Anbiederung geben. Also, nee. Ja, und mit der Migration, um da einen kurzen Fokus zu machen auf diesen Kommentar von Folge 62 des Aufwand-Podcasts, da wurde dann gesagt von Thilo oder Stefan, also Wirtschaftsflüchtlinge, dieser Begriff, sagen sie, ist absurd. Und wenn wir nur die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge aufgenommen hätten, dann hätten diese Länder im globalen Süden jetzt gar nicht diese wirtschaftlichen Probleme. Also, es ist genau irgendwie unser Versäumnis, die noch mehr Migranten aufzunehmen aus dem globalen Süden, das führt zu den wirtschaftlichen Problemen dort. Das ist eine sehr abstruse, krude Logik. Also, es ist ja genau dieser Brain Drain, dass immer, wie ich sagte, mein Mitbewohner aus Eritrea, dass er auch schon aus einer eher wohlhabenden Familie kommt. Also immer die eher gebildeten oder wohlhabenden gehen dann und dadurch leidet natürlich die Wirtschaft, die Entwicklungsfähigkeit dieses Landes. Und dann sagen die im Aufwand-Podcast, aber ja, aber Wirtschaftsflüchtling ist doch toll. Wir sollten gar nicht mehr diese Unterscheidung zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtling drin haben, sondern es ist ja legitim. Das stimmt ja auch, klar, jeder Schritt danach, seine Position zu verbessern. Es ist ja legitim, das zu verbessern, aber die sagen dann, ja, Deutschland muss das zu 100% zulassen und das jedem ermöglichen, der hier aus wirtschaftlichen Gründen herkommen will, muss das einfach ermöglichen und dann hätten diese Länder gar nicht ein Problem. Also, das finde ich sehr krude. Auf was basiert das genau? Ich weiß nicht, das gleich mal so sehen. Die Länder können dann die überschüssigen Leute loswerden, die sie vielleicht nicht ernähren können. Wenn man so sieht, es gibt eine gewisse Menge an Arbeitsplätzen dort, aber die können nicht alle befriedigen. Kann nicht für jeden reichen und dann sollte ich hier nach Deutschland kommen und hier können wir vielleicht noch mehr, ja, ist vielleicht schon so, hier könnten wir noch mehr Wirtschaftswachstum erzeugen durch mehr Hände, weil hier einfach diese kapitalistische Logik schon gut einprogrammiert ist, schon gut ausgestattet ist durch Kapital und auch durch kulturelles Kapital der Zusammenarbeit, dass man weiß, wie was zu funktionieren hat, wie der Staat da ineinander greift mit den privaten Unternehmen. Also ja, nur es ist trotzdem grundfalsch. Also es wird den Ländern nicht dadurch besser gehen, dass man sagt, man ermöglicht jetzt einfach allen nach Deutschland zu kommen. Aber ja, was ich jetzt denke, vielleicht ist schon ein richtiger Gedanke darin, von Thilo und Stefan darin, dass man sagt, man müsste halt gerade den Ärmsten aus diesen Ländern die Migration nach Deutschland ermöglichen und nicht so sehr der Mittelschicht, sondern da wäre es wirklich wichtig, dass die auch in ihrem eigenen Land zum weiteren Aufbau beiträgt und man vielleicht so Verträge macht, dass sie wieder zurückgehen in ihre Länder. Aber gerade die Ärmsten, dass man die hierher holen kann, irgendwie so. Aber trotzdem ist für mich klar, ja, das Elend der Welt ist so groß und das ist genau wieder dieser Punkt. Die Rechten sind da realistischer, sind da ehrlicher, wenn sie sagen, wir können das nicht alles aufnehmen. Dadurch werden wir auch die Probleme der Welt nicht lösen, wenn wir hier alle Grenzen aufmachen, sondern ja noch für Chaos und Bürgerkriege in unserem eigenen Land sorgen, dadurch, dass dann gar keiner mehr hier leben kann. Also, das ist für mich die realistische Haltung, wo ich ganz klar sagen muss, ja. Ich bin da kein Rechter, aber vielleicht ist es wirklich so, dass man den Rechten hier auch ihren Teil lassen muss und sagen muss, auch beim Klima, auch bei anderen Themen, sie leben einfach mehr in dieser Welt, sie sind einfach mehr weniger von dieser bourgeoisen Scheinwelt gefangen genommen. Und das ist eigentlich sehr besorgniserregend, dass die Linken eher noch von vom Großkapital finanzierten Medienimperium beeinflusst sind, von dieser Medienmaya, von dieser Scheinwelt, wie Hax schreibt, Die Linken sind davon noch mehr beeinflusst als die Rechten, die Rechtskonservativen, oder dass eben diese Bewegung der neue Rechten in Amerika, die Trump unterstützen, dass die sich sehr auf soziale Medien stützen. Ja, das ist nur der Punkt, den ich hier machen will. Aber dann reicht es auch dazu. Das ist ja was für nächstes Mal. Und jetzt kann ich dann langsam zum Abschluss kommen. Das Klima sehe ich so als einen Versuch, die Revolution zu objektivieren. Zu sagen, aus linksliberaler Sicht, ja, wir wissen ja, mit der Gesellschaft läuft was schief, wir müssen was ändern, aber wir wollen ein Thema haben, wo wir es ganz klar ablesen können, und das ist das Klima. Wo wir ganz klar sagen können, wie Wolfgang sagt, irgendwann, ja, werden die Schäden vielleicht so groß sein, dass wir einfach feststellen werden, ja, für Geld kann man halt nichts essen. Wir müssen heute massivst Geld investieren, um die möglichen katastrophalen Folgen abzufedern. Ja, und das ist ja auch richtig, auch wenn man wie Wolfgang auch betont, nicht die Katastrophe an die Wand machen muss. Also klar, wir als Deutschland werden sowieso nicht diese härtesten Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekommen. Zum einen, weil wir viel Kapital haben, und zum anderen, weil wir geografisch gut gelegen sind. Da wird es ganz klar eher andere Länder treffen, die bei beiden eher in schlechteren, wo schlechtere Vorbedingungen herrschen. Deshalb ist auch nicht ehrlich immer dieser apokalyptische Diskurs, oder wenn, dann müsste man ihn ganz klar auf andere Länder oder auf die Welt als Gesamte beziehen und sagen, es werden nicht wir sein, die so krass darunter leiden, aber trotzdem ist es ein moralisches Anliegen. Irgendwie trotzdem sind wir dadurch betroffen, dadurch, dass unsere menschlichen Brüder und Schwestern davon betroffen sind. Klar. Aber trotzdem, ja, ist der Klimawandel ja auch real, und auch für Deutschland wird er Auswirkungen haben mit der Hitze, die sehr gefährlich ist oder die auch viele Leute tötet. Was sehr interessant ist, finde ich, das sollte man mit diesem Corona-Diskurs auch in Verbindung bringen. Der Tod, wodurch sterben eigentlich Leute? Durch Hitzewellen, durch Hitze einfach. Man muss durchlüften, die Fenster aufmachen, hieß es da. Riet Kachelmann nicht den alten Leuten ran, dass sie bei Hitze die Fenster zumachen, sondern es muss immer durchgelüftet werden, Ventilator und sowas. Das tut gut. Und vor allem für alte Leute ist es eben extrem gefährlich, solche hohen Temperaturen. Ja, und wie viele Tote hat das eigentlich zur Folge? Das wäre mal interessant, das so rauszufinden oder statistisch zu behandeln, medial aufzuarbeiten. Gut, aber ja, trotzdem dieser Klimawandel. Dass wir zu extrem investieren und so weiter, das ist diese objektive Revolution, wo ich das Gefühl habe, solche Marxisten wie Wolfgang, die sind dann nach 1990, nach dem Ende der Sowjetunion, auch in die theoretische Bredouille geraten, in die Defensive, und natürlich wollen sie sich zu Marx bekennen, was ja richtig ist, was eine sehr ansprechende, aufregende Theorie ist von Marx, die ich selber noch gar nicht so erkundet habe, aber was ja auch gut ist, sich Zeit zu lassen, das in sich einsickern zu lassen, wirklich aufzunehmen, etwas Revolutionäres, was, ja. Aber dann eben in die Defensive jetzt mit dem Ende der Sowjetunion, das ist genau das Problem, dass seine Wirkung da auf der ganzen Welt zeitig, diese Niederschlagen der Revolution, des Sozialismus, was auf der ganzen Welt negative Auswirkungen zeitigt, nicht nur in der ehemaligen Sowjetunion. Also durch die Niederschlagung dieses ideologischen Projekts, dass es dann irgendwann auch in anderen Entwicklungsländern nicht mehr denkbar wird, mit dem linken Programm anzutreten, und das schon irgendwie delegitimiert ist. Ja, die Niederlage auf der ideologischen Ebene. Und dass man dann aber kommt und sagt, ja, aber es gibt viele Übel im Kapitalismus, jetzt es muss doch was geben, wo wir es wirklich festmachen können, wo wir wirklich sagen können, da steht die Apokalypse vor der Tür. Und so ist das mit dem Klima. Also ja, der Klimawandel ist auch real, nur dieser Diskurs, diesen Diskurs sollte man aus marxistischer Sicht nicht so reproduzieren. Und es ist von vornherein ein Fehler, auf diese Prämisse einzugehen und zu sagen, ja, der Klimawandel, das ist jetzt das absolute Thema, an dem wir festmachen können, an dem wir sagen können, das ist das Hauptproblem, Problem Nummer eins unserer Gesellschaft, dem wir uns stellen müssen, dass so die Zukunft in Frage stellt. Nee. Sondern es ist wirklich dieser Imperialismus, die Abhängigkeit von den USA, dass hier Atombomben gelagert sind, dass wir jederzeit zum Ziel werden könnten, gerade Europa zum nuklearen Schlachtfeld werden könnte. Das ist vielleicht so im Moment dieses größte Problem, aber generell der Imperialismus seiner ökonomischen Tatsachen, die Gewalt, von der Brecht auch sprach, was ich mal zitierte, die Gewalt, die der Imperialismus in seinen Produktionsmaschinerien anwendet. Gut, ja, das ist nun mal ein Punkt, da darf man sich als Marxist nicht dem hegemonialen Diskurs beugen und glauben, dadurch, dass man das jetzt anerkennt, dass das Klima das ganz, ganz große Problem sei. Dadurch könnte man dann Momentum generieren und die Leute auch darauf aufmerksam machen, dass der Kapitalismus das eigentliche Problem ist. Das ist der Fehler von Wolfgang. Der Fehler von Stefan ist ja sogar noch dümmer. Also, sorry, aber ja, seine Position eben zu sagen, den Kapitalismus kann man an alles ranflanschen und der wird dann auch die Klimakrise lösen. Gut, das sind die Sachen, zu denen muss man nichts mehr sagen. Wie Hax sagte, ja, Georg Philbert, der glaubt immer an die Regulierung der Finanzmärkte, ja. Nichts, was sich lohnt, irgendwie zu widerlegen. Genauso diese Position von Stefan. Ist egal, ist nicht so wichtig zu widerlegen. Und jetzt will ich noch zum Abschluss dann vielleicht diesen einen Text vorlesen über den Neue 20er Podcast. Ja. Ja, weil es hier von Ausbildung hatten, da habe ich nur gerade kurz zufällig, weil ich diese Parteizeitung hier hatte, einen interessanten Artikel gesehen, ja, Zukunftsmangel. Daraus kann ich nur kurz was vorlesen, aber dann kommen wir wirklich zum abschließenden Text. Hier auch aus dieser gleichen Ausgabe. Ja, so viele freie Stellen, bla bla und so weiter, dann hier. Also kriegt jede und jeder, der in Zeiten des akuten Fachkräftemangels eine Ausbildung beginnen möchte, auch eine Stelle? Weit gefehlt. Jeder vierte junge Erwachsene unter 35 Jahren mit Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife sei ohne Berufsabschluss, sagt der DGB. Im Zuge der Corona-Pandemie habe sich die Lage weiter verschärft. Obwohl sich Betriebe über Fachkräftemangel beschweren, finden viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz. Die angebotenen Ausbildungsplätze sanken von 512.000 im Jahr 2019 auf 450.000 in 2021. Dazu kommt, dass die Bedingungen für eine Ausbildung schlechter geworden sind. Die Ausbildungsvergütungen ermöglichen kein eigenständiges Leben. Eine Ausbildung fernab vom elterlichen Wohnort ist für viele nicht finanzierbar. Der DGB-Ausbildungsreport 2020 belegt dies anhand von Zahlen, die noch vor den massiven Preissteigerungen des letzten und des aktuellen Jahres erhoben wurden. Demnach wohnen 72% der Auszubildenden noch zu Hause. Dabei möchten 2/3 der Befragten eine eigene Wohnung, können sich diese aber nicht leisten. Dazu kommt, dass gerade in ländlichen Gebieten Mobilität zu Problemen. Ja, okay, das reicht, glaube ich, ja, als Ausschnitt. Und um auch noch Stefan nochmal zu loben hier, er hatte das mit dem Wohnen angesprochen, dass das gerade die Hauptfrage des Generationenkampfes ist. Die Wohnpreise sind dieses Hauptproblem, das den Jungen es verunmöglicht, da eine Altersversorgung aufzubauen. Klar, jetzt, wo die Rente nicht mehr sicher ist, privat vorzusorgen, so ja auch bei mir, wo ich meine Wohnung habe, noch privat neben meinem Elternhaus. Also auch ausziehen wollte. Aber ja, das ist eben recht teuer da, selbst in so einer WG, wo wir da wohnen, mit 7 Leuten. Trotzdem ist es sehr teuer. Also ja, gut. Ja, da nochmal. Dann jetzt aber zu diesem abschließenden Text, polemischen Text über den Neu20er-Podcast, den ich hier durch den Kakao ziehen wollte. Der neue 20er Podcast zeichnet sich durch einen jovialen Ton aus, der Glauben machen soll, es stehe alles zum Besten mit der Welt, mit Deutschland, mit der Kultur. Geht ins Konzert, rufen uns die Sprecher zu. Es gibt so viel Schönes zu hören. Eben diese Betonung ist aber selbst schon ein Signal des Misstrauens. Genau, das ist dieser Punkt, ja, wenn man sagt, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Das ist genau das, was man da raus soll aus dem neue 20er Podcast. Warum? Muss man das betonen. Aber ja, die Heizkostenkrise steht für den Winter bevor. Corona wurde vor allem in Deutschland nie bewältigt. Demagogische Verleumdungen von mutigen zivilgesellschaftlichen Bewegungen gegen die herrschende Biopolitik wurden von eben jenen kritischen Podcastern mitgemacht. Außerdem führt Deutschland gerade indirekt einen Krieg am Rande des Weltkriegs in Osteuropa. In meinem Podcast dagegen mache ich keinen Hehl aus meiner eigenen stets schwankenden psychologischen Verfassung und meiner apokalyptischen Sicht auf die Welt, die ja wirklich am Untergehen ist, aber nicht wegen dem Klima, sondern wegen der geistigen Lähmung, die durch solche Podcasts am Rande der Woken-Blase hervorgebracht wird. Die soziale Infektion mit dem Bacillus des US Supremacy und Full Spectrum Dominance Gedankens vollzieht sich über die Thinktanks und Massenmedien, denen aber kein Mensch mehr glaubt. In der Situation ist es fatal, wenn vorgeblich aufklärerische Podcaster versuchen, sich an den bräsigen, halbfaschistischen Konsens der großen Medienmonopole heranzurobben und verzweifelt rufen, sie seien doch ganz vernünftig und ebenso auf Sicherheit, Gesundheit, Ordnung bedacht oder sogar noch viel mehr als die Vertreter der Bourgeoisie in den Parlamenten, Ministerien und Medienhäusern. Genau, die wollen einfach noch diese herrschende Meinung übertreffen in Sicherheit, Ordnung, Gesundheit. Ja, könnte doch alles so gut gehen. Wir wollen doch auch die herrschende Ordnung eigentlich nicht antasten, sondern bewahren. Das ist der Grundgedanke dieses Neuzwanzigkeits. Kultur bewahren. Ja, das Gute bewahren, was wir hier haben an dieser BRD, wo wir eben sagen, wir kommen jetzt sagen, nee, das müssen wir umstürzen, auch wenn es einzelne gute Elemente gibt. Wie ich sagte bei Corona, ja, da hat man schon gesehen, oder da ist es aufgefallen, da ist es besonders aufgefallen, wie Malin Kohn sagte, dass eben da irgendwie diese zivilen Freiheiten in Frage gestellt, aufgelöst wurden, ausgesetzt wurden. Und das fällt auf, weil das eben die ganzen letzten Jahrzehnte genau die Propaganda, die antikommunistische Propaganda gegen die DDR war, dass sie böse war, weil es diese Freiheiten da in geringem Maß gab. Und das fällt dann auf. Und ja, das sollte man dann schon aussprechen oder schon anmahnen und sagen, nee, das kann ja wohl nicht sein. Oder ist zumindest nicht begründbar durch diese Corona-Ausnahmesituation. Ja. Aber was diese Podcasts eben vertritt, die sind eben letztlich sehr konservativ, wollen das erhalten, glauben aus dieser Situation der Zweiklassengesellschaft in der Welt, dass Deutschland so ganz klar zu der Klasse der wohlhabenden Nation gehört, dass sie sagen, es darf nicht schlimmer werden. Das ist diese Pimmeltheorie, die Ressourcenverteilung, es könnte viel schlimmer werden, deshalb ganz klar hieran festhalten. So ist eben dieser Gehorsam. Aber gut. Nun, dass das aber fatal, sich daran robben zu wollen, wenn man eigentlich zur Revolution blasen müsste. Wirkliche Veränderung kommt über Revolution zustande und die braucht zur Vorbereitung schonungslose politische Enthüllungen. Kein Kuschelkurs, sondern unversöhnliche Feindschaft gegenüber dem bourgeoisen Konsens und seinen Gesten der Diskursoffenheit, Weltoffenheit, Toleranz und liberalen Rechten des Individuums. Zunächst muss der Sozialismus aufgebaut werden, das kollektive Recht auf würdevolle Arbeit etabliert und gesichert werden gegen jederzeit drohende Rückwälzungserscheinungen. Dazu braucht es das Eingeständnis der eigenen Bedürftigkeit. Der Proletarier darf ruhig zugeben, am Ende zu sein und keinen Ausweg mehr zu finden, wie er mit sich und seinem Leben klarkommen soll in den Grenzen dieser bürgerlichen Gesellschaft. Diese revolutionäre Verzweiflung führt im besten Fall zur Marx-Lektüre und Eintritt in kommunistische Bünde und Organisationen. Erst der, welcher sich eingesteht, Verbesserungen nötig zu haben, wird sich auf den Weg machen, die Mittel zur Bewerkstelligung dieser besseren sozialen Umwelt herauszufinden. Wer sich einredet, es gehe alles blendend und unser größtes Problem sei der Umstieg von Gaskraftwerken auf Wind und Solar, der lebt in einer von der Bourgeoisie hervorgerufenen Parallelwelt, die nichts mit den materiellen Kämpfen und der wirklichen Beute dieser unablässig stattfindenden Konfrontationen der Klassen zu tun hat. Und sehr schön hier nun zum Abschluss, das spannt den Bogen zurück zu dem Thema, was ich hoffentlich nächstes Mal wieder aufgreifen kann, Platon und dieser wunderbaren Aussage, wo ich letztes Mal auch sagte, ja, da kann man gar nichts mehr dazu sagen. Es ist so. Wer fängt denn überhaupt erst an zu philosophieren oder nachzudenken oder überhaupt nur sich vielleicht ein bisschen kritisch in Opposition zu fühlen zu wagen, zu dem, was er da in der Zeitung oder in den Fernsehnachrichten sieht und liest? Wer fängt an, diese eigene Denkarbeit zu machen? Oder wie Rosa Luxemburg sagt, Das Revolutionärste ist es, zu sagen, was ist. Die revolutionärste Tat ist genau das, einfach das auszusprechen, was ist denn gerade Sache, was ist Fakt. Aber der sich dann auf den Weg macht, das ist ja auch nur der, der es nötig hat. Das ist auch der, wie es bei Platon heißt, der zwischen Weisheit und Torheit steht, der eben nicht weise ist oder sich nicht, zumindest nicht dafür hält. Der glauben würde, dass er schon weise ist, der bräuchte ja nicht auf die Suche nach der Wahrheit zu gehen. Genauso wenig derjenige, der einfach der reine Tor ist, der hat ja keinen Begriff, kein Gefühl davon, dass er, dass da was gibt, was ihm fehlt an Weisheit, wo er sich auf die Begriffsarbeit, auf die Suche nach der Zusammenfügung der richtigen Begriffe und die Beschreibung der Weltwirklichkeit machen müsste. Und es ist der, der in der Mitte steht. Und so stehe ich in der Mitte, ich bin verzweifelt, ich sage ja, und mehr will ich auch nicht sagen, es ist so schön, dieser Gedanke von Platon, dass nur der geht diesen schwierigen Weg, der es auch nötig hat. Und da kann man nicht mehr dazu sagen, das ist auch so, ja. Wir sitzen eben nicht alle im selben Boot, wie Stefan meint. Das ist der letzte Punkt zur Klimakrise. Ja, wenn die Klimakrise einschlägt, wir nichts mehr zu essen haben, kann man auch keine Profite mehr machen. Deshalb auch die Kapitalisten sitzen im gleichen Boot, deshalb auch da Konsilianz und sagen, ja, damit werden wir das Klima retten, indem wir diese Profitlogik einfach ein bisschen anders steuern. Nein, wir sitzen eben nicht im gleichen Boot, wie es bei Flassbeck hieß. Manche sitzen in einer kleinen Scholle, in einer Nussschale, andere schwelgen in großen Yachten. Und so sind diese Kapitalisten, die den Yachten schwelgen und deswegen gar nicht mehr nachdenken müssen. Sie sind in einer grundlegend anderen Position als ich zum Beispiel, wo ich der Semi-Bourgeoisie angehöre oder dem Proletariat zwar, ja, materiell angehöre, aber durch mein Elternhaus doch schon auch in dieser anderen Klasse irgendwie auch verankert bin. Und so ist es irgendwie der Proletarier, nur der wirklich ums Überleben kämpft, genau, ums Überlegen. Der ums Überleben kämpft und dazu überlegen muss, dazu es nötig hat, zu überlegen, auch wenn dieses Überlegen ihn in erbitterte Feindschaft und Opposition zum herrschenden Zeitgeist und zu diesem Konsens führt. Und das ist natürlich schwierig, die soziale Wärme ist ja wichtig, wie ich in Folge 107 ausdrücke. Ich will einfach auch nur dazugehören, auch Teil dieser Herde sein. Und das ist ganz schwierig. Wieso will man das? Wie ist das? Ja, also nur der hat es wirklich nötig, der so verzweifelt ist, der weiß, er muss sich was erfinden, er muss, genau, und so auch mit dem Klimawandel. Es ist vielleicht so, dass man glauben könnte, diese Kapitalisten würden rational kalkulieren und damit kalkulieren, dass sie keine Profite machen können. Aber das ist eben nicht der Fall. Braucht es politische Schranken. Die Kapitallogik ist so, dass sie immer nur. Ich finde, der Erste Weltkrieg ist so der Krieg, den wir aus der heutigen Sicht nochmal historisch irgendwie genau beleuchten müssten. Was auch nämlich in diesem Impfbuch vorkam von Bert E. Gärtner, was mich so beeindruckt hat, wie Leute da an der Front zerrieben werden, durch den Fleischwolf praktisch gedrückt werden und im Hintergrund die Profite der Konzerne ins Unermessliche steigen, dass das irgendwie das so schwer zu begreifen, dass das so amoralische war, schrieb er da. Das Neue am Ersten Weltkrieg. Also dieser Stellungskampf, völlig sinnlos, immer an der gleichen Stelle weitergekämpft und Leute verwundet, verkrüppelt, wie es bei Brecht vorkam, ein Mann ohne Arme, ohne Beine wurde da irgendwie an die Wand oder Soldaten, verstümmelte Soldaten wurden da reihenweise an die Wand gelehnt am Bahnhof, ja, einfach auf den Rumpf gestellt, keine Beine mehr hatten, weil sie auf den Zug dann warteten. Und das war diese Gesellschaft, die dann zurückgelassen wurde nach dem Ersten Weltkrieg. Klar, das sind dann die 29er, wo die Leute sagen, jetzt will ich einfach rausgehen, tanzen. Das kann nicht sein, ich kann mich nicht mal damit beschäftigen, was ist da eigentlich passiert. Völlig nachvollziehbar, nur aus heutiger Sicht nicht ganz, ja. Mich nicht ganz richtig auf die 20er so Bezug zu nehmen und nicht zu sehen, in welchem historischen Kontext wir heute schon eigentlich auf eine ähnliche Situation zustand mit dem Ersten Weltkrieg, mit dieser Logik der Rüstungsindustrie und der bedingungslosen Konfrontation des Kapitals, das ja mit dem eben kein Kompromiss möglich ist, wie Stefan das weiterhin glaubt, was sich nicht mal lohnt, irgendwie zu widerlegen. Diese Aussage, wir alle sitzen im selben Boot, klar. Und da kann man keine Profite machen, aber das ist mein Punkt. Es ist nicht dasselbe Boot. Es ist. Auch ich bin ja in dem Sinne Kapitalist, dass ich irgendwie durch meine Eltern Aktien bekommen habe. Und es ist. Darin spiegelt sich auch meine bürgerliche Position wieder, sage ich ganz klar, dass ich oft denke, ja, die schützen mich doch noch. Ich habe doch dieses Kapital. Ich bin schon in so einer höheren Klasse irgendwie, selbst wenn die Krise kommt, ich werde irgendwie immer überleben. Aber die Profitlogik ist die, zu sagen, es ist mir alles egal, ich will einfach nur mehr auf meinem Kontostand sehen und dass man sich dann irgendwann gar nichts mehr zu essen davon kaufen kann, das ist zweitrangig, das spielt da noch gar keine Rolle. Es ist wirklich so ein symbolisch imaginäres Spiel, das da aufgezogen wird. Und da ist einzugreifen und zu glauben, man kann die Leute aufklären und sagen, ja, aber irgendwann bringt das Geld nichts mehr. Das ist hirnlos, das ist hirnrissig. Wir sind jetzt in diesem Spiel drin, wo die Geldakkumulation so die höchste Lust ist, auch für den Kleinbürger, auch für mich. Ich das hier so offenlege und sage, obwohl ich mich ranbilde zum Proletarier, die materielle Klassenposition ist ja doch irgendwas Objektives, wo ich auch nicht ganz abschütteln kann, dass ich zwar selber nicht so viel Kapital habe, aber meine Eltern eben, was ich vielleicht mal erben könnte, da ist wieder das Erbe. Ja, das ist ja auch schon was, was man einbringen kann. Irgendwann dieses Haus hier von meinen Eltern, wo ich gerade bin, dieses schöne Haus, das ist irgendwie das Erbe, also dass ich deshalb in dieser Position der Semi-Bourgeoisie bin, ein Begriff von Roberto Arlt, der dieses Buch schrieb, der Liebeszauber, El Amor Brujo, nicht die brüske Liebe, wie ich mal sagte, sondern der Liebeszauber, so müsste man das übersetzen, oder die Liebeshexerei, sowas. Und da bringt das gut zum Ausdruck, diesen Begriff der Bourgeoisie und der Semi-Bourgeoisie. Und ich glaube, das ist so eine Generationenfrage, dass die Kinder der Bourgeoisie vielleicht der Semi-Bourgeoisie angehören oder wie auch immer. Jedenfalls, das war nur mein Punkt. Also, Profite machen, es ist das Dollarzeichen, das den menschlichen Verstand unterwirft. Und es ist etwas, was sich nicht ganz, auch nie abschließend in ein theoretisches System gießen lässt, wie bei Marx. Es ist ein guter Versuch, aber diese Herrschaft, der wir heute ausgesetzt sind, dieses Weltgesetz, das ist nicht so leicht zu begreifen, sondern was ich hier sage, was ich hier ganz klar vermitteln will, ist, dass wir wirklich auf den Abgrund zusteuern. Es gibt diesen schönen Film Don't Look Up. Ich glaube, das ist so die Situation, in der wir sind, oder wie vor dem Ersten Weltkrieg, dass man sehen kann, wie Rosa Luxemburg in diesem Werk, das Hax da zitierte, wie sie 1913 das hinausschleuderte und ganz klar, ja Leute, das läuft darauf hinaus, dass wir uns gegenseitig zerfleischen, zerschießen einfach. Ich glaube, in der Situation sind wir und das aber allen irgendwie so klar ist und aber viele, ja, trotzdem noch daran festhalten, ja, aber wir müssen das Erbe retten. Auch im Kapitalismus gibt es doch was Gutes und auch die Kapitalisten würden dann unter der Klimakrise leiden. Und mein Punkt ist einfach, nein. Die werden darunter leiden, aber Don't Look Up, der Film zeigt es ganz gut. Ja, die sterben dann auch am Ende, aber das führt nicht zu einer Einsicht. Also diese Logik der Akkumulation, die ist so schön, die ist so tief eingepflanzt in uns. Und das ist kein Fehler des einzelnen Menschen, sondern es ist eine Herrschaftsform, die sich über die ganze Menschheit erstreckt. Und das ist so das Wahnsinnige, auch Geniale am Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ja eine geniale Erfindung, der mehr als jede Gesellschaftsform zuvor die menschliche Produktivität befreit hat, schrieb Hax. Aber jetzt ist er eben zur Last, zur Fessel der Produktionsweise geworden. Der Produktivkräfte, diese Weise zu produzieren, diese bürgerliche Weise mit dem Privateigentum an Produktion, die ist die Fessel der eigentlichen Kräfte, die da in uns schlummern, dass wir alle Menschen ernähren können und kein fauler Bauch mehr das verziert, was fleißige Hände erarbeitet haben. So schrieb ja Heinrich Heine schon damals in den 1840er Jahren. Ja, das sind einfach die Worte, mit denen wollte ich hier enden. Es wird aber zu diesem Heineschen, zu dieser Utopie nicht kommen, wenn da nicht eine leninistische Partei an der Spitze steht und wirklich diese Feindschaft auch ausspricht, diese wirklich täglich aufs Neue muss man ja, sich einfach in Widerstand fühlen und man muss sich ja nicht kaputt machen, wie ich sage. Ich widme mich immer diesen Süchten, aber das ist ja auch irrational. Davon will ich ja auch wegkommen und sagen, ich sollte mal auch ja, organisierter, nüchterner sein und auch mehr lesen Und das wäre auch gut, weil das sind die wirklich geistigen Waffen, die wir brauchen, die wir nötig haben. Und ich gehe es nicht. Ohne die sind wir wirklich ausgeliefert, ohne die sind wir am Ende. Ich bin aber mit diesem Satz dann auch am Ende und kann euch einfach sagen, vielen Dank für diese Folge, vielen Dank fürs Zuhören. Heute hatte ich viel zu quasseln, viel mitzuteilen. Und es ist einfach wunderbar. Ein Gruß noch an meine liebe Freundin, die ich hier einfach grüßen will. Weil das wirklich dieser Ruhm für mich, nicht der Ruhm mit der Nachwelt, sondern sie. Da gab es eine Beziehungskrise, die sich vielleicht auch wiedergespielt hat in dem Podcast, in den letzten Folgen und so weiter, wo ich immer ambivalent Bezug nehme auf die Liebe. Aber jetzt ist für einen Moment wieder die Harmonie eingekehrt und im Kapitalismus gibt es doch auch schöne Inseln des Glücks, die man sich so schaffen kann. So für mich ist dieses Gefühl auf jeden Fall, dass mit ihr das größte Projekt, das revolutionäre Projekt auch, das ich angehen will. Die Liebe ist schon was Privatistisches, wie Wolfgang sagte. Politisch, ja, kann man sich auch Gedanken machen, aber erstmal ist wirklich, stimmt schon, dass es privatistisch ist in den heutigen Verhältnissen und man muss sich damit eben arrangieren irgendwie. Es ist brutal heutzutage, auch diese Konkurrenz in der Liebe, ja, natürlich ist das brutal, man muss damit zurechtkommen. Doch ich habe das Gefühl, da immerhin haben wir hier eine Basis gefunden, meine Freundin, diese wunderbare Frau und ja, ich weiß einfach nicht. Damit will ich mich einfach verabschieden. Mit diesen glückseligen Worten will ich das sagen. Es ist alles gar nicht so schlimm, sondern bei ihr fühle ich wirklich, dass alles gut ist, wenn ich sie in so den Armen halte. Und so kann man das alles interpretieren mit der Politik. Ja, da müssen wir uns wirklich ranmachen, auf den Weg machen. Aber das Wahre, das Wichtigere ist vielleicht wirklich die Liebe. Und da kann jeder Einzelne sich noch auf den Weg machen, klar. Mein Liebessozialismus werde ich noch ausarbeiten, aber das ist ja Zukunftsmusik. Wir müssen heute trotzdem, wir dürfen nicht so lieblos sein, wir dürfen nicht ganz vergessen zu lieben, auch wenn die heutigen Umstände widrig sind. Und mit diesen liebevollen Worten will ich mich dann einfach nur verabschieden von euch, meinen geliebten Schäfchen, und euch sagen, ja, vielen Dank, der Diskurs hat mich heute ergriffen, ich kann ja nicht mehr aufhören. Der Diskurs ergreift Besitz von einem, man weiß nicht mehr, was man will, was will man. Wie will man was sagen und was strömt und quillt da aus mir heraus? Und diese Liebe zu einem anderen Podcast, das ist auch genau das Ambivalente, dass einem da vieles auffällt, was man hört, was man dann nicht, was einen dann ärgert, was einem gegen den Strich geht. Aber andererseits ist ja doch vieles Richtige, vieles auch Geniale, was dort gesagt wird. Und auch kulturell Wichtige, Unterhaltsame, es ist dieses kulturelle Erbe, was auch dort produziert wird im 29-Podcast von dem her. Viele Grüße an der Stelle und viele solidarische Grüße, ja, an meine Genossen bei der Partei und ja, an euch alle, liebe Chefin. Und damit sage ich auf Wiederhören bei Tischlein deck dich.